Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen im 88. Game Talk, dem ersten Game Talk im Jahr 2019. Ich hoffe, du da draußen bist gut gerutscht, hast ein paar schöne Festtage verbringen dürfen und bist jetzt wieder hier bei einem deiner Lieblingsspiele-Podcasts. Wen interessiert aber das Jahr 2019, wenn man das Jahr 1999 haben kann? Gleich wie schon letztes Jahr werden wir hier diese kleine Serie quasi nun fortführen und wieder zurückblicken viele, viele Jahre ins Jahr 1999. Bewusst und vorbereitet die Spieleliste auf uns wirken lassen, wieder schön in alten Erinnerungen schwelgen, viel Name-Dropping betreiben. Also wenn du, der das letzte Jahr kritisiert hat, das auch dieses Jahr nicht mögen wird, dann darf ich gleich verraten, diese Episode wird nicht in der gewohnten Game-Talk-Tiefe stattfinden. Nein, hier wird es ein bisschen oberflächlich bleiben. Das gleich also schon vorweg als Warnung. Wer ist denn dabei? Ja, die zwei gleichen Stimmen, die uns schon vor einem Jahr beglückt haben. Ich darf begrüßen den Marc und den Stefan. Hi.
Hi.
Hallo. Wir sind vom EchoCrowd-Podcast, dem besten deutschen Podcast für japanische Whiskys.
Das war Meta jetzt.
Ja, das war hart Meta, ja.
Und wenn es mal nicht um Whiskys geht, dann geht's da um Videospiele meistens.
Japanische Rollenspiele, genau.
Sehr schön. Auch um Videospiele geht's beim lieben Mörpor oder auch bekannt als Patrick. Dich kennt man ja hier schon, aber zwischendurch sollst auch du mal wieder Werbung machen für deine Projekte. Hallo.
Ja, hallo, hallo, wie man in den 90ern gesagt hat. Schön, dass ich mal wieder hier sein darf. Hi. Ich habe auch einen Podcast, den Durchgespielt-Podcast. Da spielen wir Spiele durch und reden drüber. Und ich streame das meist auch auf Twitch unter twitch.tv/möpor_.
Sehr schön.
Und ich habe einen Blog, wo ich darüber schreibe, auf www.omgwtfbbq1337.de. Und wem das zu schwer ist, der kann das in den Shownotes nachlesen unter gametalk.fm/Videospieljahr 1999 oder so.
Spielejahr 1999.
Genau, das meinte ich.
Guter Versuch.
Die Idee, die kam ja vor einem Jahr schon von dir, lieber Stefan. Für die, die leider die 1998-Episode verpasst haben, kannst du uns kurz zusammenfassen, was wir jetzt hier dann gleich vorhaben werden?
Ich bin ja der Meinung, dass 1998 im Speziellen und auch generell Ende der 90er extrem viele Videospiele rausgekommen sind, die die Industrie nachhaltig gravierend verändert haben. Deswegen habe ich gesagt, wir sollten mal über 98 reden. Und meiner Meinung nach hat es gereicht, einfach nur mal zu sagen, was da überhaupt rausgekommen ist, weil man ist ja jetzt ein bisschen länger her und man verliert es so ein bisschen aus den Augen, wie viel da auf einmal rausgekommen ist. Und dann habe ich gedacht, gut, 98 ist vorbei. Dann hat Joey direkt nach der Folge gesagt, eigentlich müssen wir das auch noch mit 99 machen. Und ich habe damals dann schon einen kleinen Blick drauf geworfen und gedacht, ja, ist okay, machen wir. Und jetzt machen wir es.
Jetzt sind wir da. Ja, das Jahr wird einige tolle Titel versprechen, wie schon das Jahr zuvor. Ob es ans Jahr 98 rankommen wird, ich weiß es noch nicht, aber man darf jetzt schon mal festhalten, es würde nicht leicht werden, weil das Jahr 98 war ja schon sehr, sehr stark. Entsprechend hier auch natürlich kurz der Verweis auf den letzten Podcast in dieser Art, gametalk.fm/Spielejahr1998. Der hat natürlich heute noch so viel Relevanz wie vor einem Jahr. Fand ich auch sehr interessant. Den darf man sich natürlich auch sehr gerne noch anhören.
Ja, warum ist eigentlich Patrick da? Weil der war ja letztes Mal nicht da. Ja, das bedeutet, wir haben jetzt noch mehr Verstärkung und noch mehr Meinungen.
So geil.
Richtig. Und er war auch ein versteckter Kritiker der letzten Episode und ist jetzt hier angerückt, um diese eigenhändig zu verbessern.
Genau. Mir Super. Wurde gesagt, in einem anderen Podcast, wo ich dabei war, wäre es die beste Folge aller Zeiten gewesen. Und deswegen dachte ich mir, dann kann ich ja jegliches Problem hier beim Game Talk aus der letzten Jahresfolge einfach wieder dadurch beheben, wenn ich jetzt hier auch mitmache und dann läuft's.
Richtig.
Ja, dann zeig mal, was du kannst.
Vielleicht noch kurz für die da draußen, was werden wir hier verfolgen? Wir verfolgen die Liste Years in Video Gaming und da natürlich das Jahr 99. Wir werden im Januar starten und dann uns zum Dezember vorarbeiten und dabei jeweils nur die Spiele besprechen, ganz kurz, bei denen wir in irgendeiner Form hängen bleiben. Also Fans von Street Skater oder Army Man 3D werden hier wahrscheinlich nicht auf ihre Rechnung kommen.
Eine ganz wichtige Anmerkung noch, diese Liste bezieht sich auf die amerikanischen Releases. Ich weiß von ein paar Dingern noch ungefähr, wann die in Deutschland rausgekommen sind. Glücklicherweise können wir bei den Titeln wohl auch einfach mal draufklicken und den europäischen Release geben. Diese Liste habe ich nämlich nicht gefunden für deutsche Release-Zeiträume. Die Liste, die ich hier gefunden habe, das sind quasi schon die Highlights, chronologisch nach Erscheinungsdatum sortiert. Deswegen müssen wir bei manchen Titeln nochmal den Hinweis machen, wann es dann in Deutschland erschienen ist, gerade bei den krassen Titeln. Ich weiß jetzt schon, dass es hier eine Überschneidung geben wird. Von 98 auf 99, wann was in Deutschland rausgekommen ist. Sag ich dann aber gleich.
Wobei das zwischen den US- und den europäischen Releases, glaube ich, oft dann nicht so
kommt drauf
extrem
an.
Ist. Ich meine, zwischen Japan und USA oder Europa kann das ja dann auch gerne mal ein Jahr oder zwei sein, aber ich glaube, in dem Fall ist das jetzt, wie gesagt, wir haben eben schon mal eins nachgeguckt und da war der Unterschied irgendwie 2 Wochen oder so. Das ist, glaube ich, zu vernachlässigen.
Ja, wir legen einfach los. Meine gewohnte Chaos-Hide wird schon für Ordnung sorgen.
Wieder der schreiende, überdrehte Stefan in Haus, dann kann es eigentlich nur gut werden. Wenn wir uns jedes Jahr auch an der amerikanischen Liste orientieren, dann werden wir auch konsistent bleiben.
Yeah.
Ja, wir können ja sonst auch einfach alle auf Englisch reden und so tun, als wären wir Amerikaner, dann passt es ja.
Oh nein, da hat der Stefan einen leichten Vorteil, deswegen auf keinen Fall.
Ich lese auch jedes TH extra langsam vor.
Oh Gott.
Ja, was war denn das erste Tötet Spiel, was mich hier auf unserer Liste steht eigentlich?
Ja.
Wer will denn anfangen? Wer will denn den Sprung ins Wasser wagen?
Also Super Smash Bros. Ist ja total unwichtig für den Möpo, also können wir das gleich überspringen.
Ja, weil das nächste Spiel, was da rauskam, ist wirklich interessant.
Marvel Super Heroes vs. Street Fighter?
Nein, Guardians Crusade. Geh mal drauf, was das ist.
Wir werden jetzt sicher nicht Super Smash Bros. Überspringen. Hallo Leute, das war ein Witz.
Ach so.
Ja, aber weißt du, was kein Witz ist? Ich finde Super Smash Bros. Voll scheiße.
Oh, da geht's gleich.
So ganz unironisch finde ich das richtig scheiße.
Geil, da geht's voll los.
Und jetzt nochmal unprovokativ. Es macht mir keinen Spaß. Ich habe keine Freude daran.
Eine verwertbare Aussage, schön.
Oh, ja, damit lässt sich ja arbeiten.
Nachdem ich welchen Teil habe ich denn probiert? Ich glaube, den Wii-Teil habe ich mal probiert.
Das ist auch der einzige, den ich gespielt habe, ja.
Ich habe das auf dem 3DS mal probiert und auf der Wii U. Das auf dem 3DS habe ich mal besessen und aber wieder weggegeben, weil es mir einfach keinen Spaß macht. Also dieses Switch-Ding habe ich auch mal probiert. Und es heißt ja angeblich, dass selbst ein blindes Huhn mal irgendwann eine Nadel im Heuhaufen findet. Und bei mir ist das aber nicht so. Bei mir ist das aber nicht so. Ich habe noch niemals irgendwas da reißen können.
Ja.
Selbst mit wildem Button-Gemäsche und deswegen macht mir das halt absolut keinen Spaß.
Vielleicht gerade deswegen.
Es gibt eine Game-Talk-Folge dazu. Entsprechend müssen wir da gar nicht so viel dazu erzählen. Und zwar geht's primär um den Nintendo 64-Teil da. Natürlich dann auch noch die anderen. GameTalk.fm/Super Smash Bros.
Ja, mit anderen Worten kann man aber festhalten, dass das erste Super Smash Bros. Also aus dem Jahr 1999 stammt und damit 20 Jahre alt ist. Ich hätte gedacht, dass das noch älter ist, aber
für mich ja nach wie vor das Beste, aber okay. Dann für euch wichtig, Guardians Crusade. Was hat das Spiel für dich, Stefan, offenbar ausgemacht? Weil mir sagt das ziemlich wenig.
Es ist total witzig, weil das ist ein mega unbekanntes das ist ein mega unbekanntes JRPG.
Ah, genau, wo man auch so Dinger wieder aufzieht. Ach,
ja, das hat so eine ganz merkwürdige Comic-Grafik. Man spielt so einen Ritter und das Begleittier ist so ein kleines pinkes
Blob-Ding.
Kuschelfiech mit kleinen Flügeln. Kann ich überhaupt nicht beschreiben. Das hat fast niemand gekannt. Entwickler ist Tamsoft, wer auch immer das ist. Keine Ahnung. Ich weiß auch selber gar nicht mehr so genau, wie ich da überhaupt drauf gekommen bin. Ich glaube, das ist in meiner allwissenden Weisheit, alle JRPGs zu spielen auf der PlayStation 1. Ist mir das mal irgendwie untergekommen. Und ich weiß noch,
in Japan heißt es Night and Baby.
Ja, genau.
Ja, der Begleiter heißt
Naito Anto Baby.
Okay, also gespielt habe ich das, glaube ich, nie, aber ich kenne dieses Cover und ich bin der Meinung, damals, habe ich auch in der letzten Folge gesagt, hat man ja noch Magazine gelesen, PlayStation-Magazine, und da ist das gefeatured worden, aber besessen habe ich das, glaube ich, nie.
Ich habe das seinerzeit durchgespielt und ich kann mich an nicht so viel erinnern, außer dass es eine komplette 3D-Grafik hat mit schwenkbarer Kamera, was ich irgendwie damals ganz cool fand. Und ich kann mich noch dran erinnern, dass man, das ist jetzt zwar minor Spoiler, aber ich behaupte mal, das ist so unbekannt, dass es egal ist. Ganz am Ende ging es dann darum, die ultimative Rüstung zusammenzubauen. Das ist einer der wenigen Spiele, wo das auch wirklich so ist. Weil es ist ja ganz oft so, oh ja, jetzt müssen wir das heilige Superschwert holen und ja, jetzt hast du das. Ja, aber wenn du jetzt den geheimen Nebenquest machst, um das eigentlich wirklich beste superheilige Schwert zu schmieden, hast du darüber mal nachgedacht? Das fand ich damals schon cool und das gefällt mir eigentlich auch immer noch. Vielleicht irre ich mich auch, weil ist jetzt halt immerhin schon 20 Jahre her, aber damals habe ich das so empfunden, dass das die beste Ausrüstung gewesen ist. Ich kann mich ansonsten nicht so viel erinnern, außer das.
Okay.
Und das ist eigentlich ganz cool fand. Es ist ein bisschen einfach, weil die Kämpfe sind nicht so mega anspruchsvoll und man geht quasi so durch die Story. Aber wer das hat oder wer sich das besorgen kann oder wie auch immer, es gibt's wohl in Japan als Download-Fassung, aber dann ist es halt auf Japanisch. Ich weiß nicht, wie viele Leuten das irgendwas bringt. Das ist so ein richtiger Geheimtipp. Habe ich das nicht sogar mal in einer Geheimtipps-Folge erwähnt?
Das kann sein, keine Ahnung. Ich finde es einfach nur toll, wie viel länger jetzt darüber geredet wurde, als über Super Smash Bros.
Ja, zu Super Smash gibt es halt schon eine eigene Episode.
Genau. Aber das war's eigentlich auch schon. Wir können direkt weitergehen.
Der nächste Titel müsste dann wohl Silent Hill sein.
Yes.
Yes. Und da haben wir nämlich gerade geguckt. Der kam in...
Ja, der kam in Europa im Februar. Da
ja, der kam dann in Europa im
Unterschied
Februar.
Unterschied nicht so groß. Genau.
Aber Silent Hill, ja, huh. Krasse Sache.
Mega geil.
Habe ich damals versucht zu spielen, ging nicht, hatte zu viel Schiss.
Ich bin eigentlich auch ein ziemlicher Schisser, aber das habe ich durchgespielt als Kind wirklich auch schon. Habe ich mir entweder aus der Bücherei oder aus der Videothek ausgeliehen, weiß ich, eins von beiden. Habe ich in meinem Zimmer, das damals im Keller des Hauses war, was nochmal für zusätzlichen Grusel gesorgt hat, habe ich das durchgespielt, immer in so kurzen, keine Ahnung, so eine Stunde. Und dann musste ich Pause machen, irgendwie Licht anmachen und kurz raus an die frische Luft gehen. Und dann sind wir wieder runtergegangen und haben weitergespielt. Meistens auch noch mit anderen Leuten dabei, die zugucken wollten, weil sie das so geil fanden, aber sich nicht getraut haben, selber zu spielen.
Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich gedacht habe, jetzt kopiert Konami einfach Resident Evil.
Ja.
Und dann habe ich es eingelegt und gemerkt, oh krass, das geht ja wirklich in eine viel gruseligere Stimmung. Ich meine, heute ist, wenn man sich das heute anguckt und spielt, ist es natürlich ein bisschen komisch, weil es ist halt PlayStation 1 3D-Grafik und die ist, wie wir alle wissen, mitunter am schlechtesten gealtert. Aber damals auch irgendwie so ein bisschen clever, weil dieser ganze Nebel, also diese technische Einschränkung wurde ja als Element fürs Spiel benutzt. Dass du diesen krassen Nebel hast und das wurde aber so benutzt, ja, du hast halt diesen Nebel und du gehst durch diesen Nebel.
Der dann später ein Stilmittel war, aber in dem Fall nur zeigen sollte, dass die verdecken sollte, dass die PlayStation überhaupt die ganze Stadt nicht rendern konnte.
Und ich fand das mega gruselig mit diesem blöden Radio, der immer so fies angefangen hat zu kruspeln,
ja,
wenn das Monster kommt und denkst so, oh Mann, wo ist denn das jetzt? Und
komisch eigentlich, dass das dann nicht fürs N64 kam, wenn der Nebel ja schon ein Gameplay-Element war.
Ich weiß nicht, ob Konami damals N64-Spiele rausgebracht hat.
Nee, nicht wirklich. Ich habe den ersten Teil ja nie wirklich gespielt, habe dann in den zweiten Mal reingeguckt, habe es dann aber auch da nicht so wirklich weit geschafft.
Aber ist nicht auch der zweite eigentlich der bekanntere, also ja, beliebtere?
Der beste ist aber der dritte.
Das ist was? Der beste ist natürlich der zweite, wie alle wissen. Mhm. Und das ist der bekannteste und der erfolgreichste davon auch, ja.
Okay, ja.
Bestes der dritte, also wirklich.
Ja, offensichtlich hast du den dritten nicht gespielt.
Natürlich habe ich das.
Gibt natürlich auch so Classic HD, HD Remakes auf einer Disc für die PlayStation 3.
Das ist 2 und 3.
Ja, das ist 2 und 3, das für die PS3 rausgekommen ist. Das ist ein Remaster gewesen.
Und das ist super kacke, weil sie hatten, die Tonspuren sind, glaube ich, neu, weil sie die Original-Tonspuren verloren hatten oder so. Mussten sie die Synchronisation nochmal machen und die neuen Synchronisationen sollen ganz furchtbar sein.
Mhm.
Das soll auch nicht richtig laufen oder so. Also die sind sehr niedergemacht worden, diese
Collection.
Also
ich hab's nicht und es könnte sein, dass das einer der Gründe ist, warum ich es nicht hab. Also diese PS3 Remaster.
Da ist von abzuraten, ja. Was schade ist, also es gibt keine gute Möglichkeit jetzt momentan auch, die so wirklich zu spielen.
Ich weiß gar nicht, welchen Silent Hill-Teil man überhaupt empfehlen kann, den man legal bekommen kann.
Naja, man kann sich die schon noch kaufen, aber du musst halt die Originalkonsole noch haben.
So, Januar abschließen oder wollen wir was zu SimCity 3000 sagen?
Ich habe das seinerzeit mal kurz gespielt, musste aber immer irgendwelche Geld-Cheats aktivieren, weil ich ständig pleite ging.
Das muss man bei jedem SimCity. Niemand kann das normal spielen.
Dann hat es ganz okay Spaß gemacht. Das ist noch meine Erinnerung an SimCity 3000 und das war auch ungefähr das erste und letzte SimCity-Spiel, das ich jemals gespielt habe.
3000 habe ich nie gespielt. Ich habe das erste gespielt, wirklich
Super
auch
Nintendo.
auf einem der ersten Laptops, die wir hatten in der Familie. Und 2000 sowohl auf dem Super Nintendo wie auch auf dem PC, glaube ich. Aber 3000 habe ich irgendwie nie gespielt. Aber natürlich immer mit Geldcheats, natürlich.
Da fällt mir gerade ein, der Müllbock kann gar nichts zu Silent Hill sagen, weil er gar keine PlayStation hatte. Kann das sein?
Ja, ja.
Dann wirst du hier eh nicht besonders viel zu sagen haben. Oder ich weiß gar nicht, wie viele N64-Titel hier noch kommen.
Ja, stimmt, der N64 kam ja erst 2005 raus, ne?
Hey, was?
Egal, 8. Februar, Mario Party, hey!
Hey! Auf Man 64!
Mensch, ja, ein Grundstein für eine lange Saga, würde ich sagen, oder? Also, die es bis heute anhält.
Ja.
Es gab zwischendurch ein paar Aussetzer auf der Wii und Wii U leider.
Wie viele Teile gibt es davon jetzt regulär auf Heimkonsolen?
Ich glaube, der auf der Switch ist jetzt der 11. Ich meine, auf der Wii U wäre Mario Party 10 rausgekommen.
Krass.
War Mario Party 10 nicht ultra scheiße und alle fanden das schlecht?
Naja, 9 und 8 auch. Also auf der Wii oder auf der Wii U.
Und ich glaube, Teil 3 war der letzte auf dem N64 und der ist heute super teuer. Oder war das Teil 2?
Genau,
Irgendeiner davon ist heute super teuer.
Also der dritte war auch relativ selten, glaube ich. Also ich habe den nie irgendwie im Laden gesehen. Ich habe den irgendwann mal zufällig auf so einer ROM-Seite entdeckt und bin dann erst überhaupt darauf gekommen, dass es den dritten Teil gibt. So richtig offiziell informiert wurde ich darüber nicht.
Ach, das so. Hast das Memo verpasst.
Ja, furchtbar.
Jetzt für all die coolen Kids, die damals eine PlayStation hatten und keine Nintendo-Konsole, was macht man bei Mario Party für die drei Leute da draußen, die das nicht wissen?
Ich weiß es nicht.
Mario Party, soll ich das jetzt erklären kurz? Es ist im Grunde ein Brettspiel, auf dem man sich bewegt mit seiner Figur. Man muss würfeln, dann geht man halt X Felder. Und da kann man entweder Münzen gewinnen oder es passieren irgendwelche komischen Events. Und am Ende einer Runde, also wenn alle vier Spieler einmal gewürfelt haben, dann gibt es so Minispiele, die sind meistens so 1-2 Minuten lang. Und da geht es entweder darum, Geschick zu beweisen, indem man irgendwo lang balanciert oder irgendwie die richtigen Knöpfe in der richtigen Reihenfolge drückt oder eben ganz schnell bestimmte Knöpfe drückt und sowas. Und das sind halt alles so Minispiele, die man halt in der Regel alle gegen alle spielt, aber es gibt auch 3-1 oder 2-2 in Teams dann. Ja, es ist halt ein Spiel, in dem man sehr schnell in Rage kommen kann, weil man sich halt auch die ganze Zeit foppen kann und Punkte klauen und all so ein Kram. Und also so ein bisschen wie Mario Kart in langfristiger. Also weil so eine Runde dauert dann ungefähr eine Stunde.
Ja.
Danach hassen sich halt alle.
Okay, klingt nach einem Spiel für die ganze Familie. Eigentlich ist ja nur eine aufgebohrte Version von diesem Brettspiel, das, wie heißt das auf Deutsch?
Mensch, ärger dich nicht. Oder was meinst du?
Also es ist so ein Spiel, wo man bei 1 beginnt und es geht halt bis, keine Ahnung, 100 und man muss halt würfeln und kommt dann so viele Felder vor und man muss am Ende genau auf dem letzten landen und zwischendurch gibt es halt so Felder wie gehe 2 vor, gehe 1 zurück und so.
Keine Ahnung.
Ja, aber so ungefähr ist das.
Kennt ihr das? Gibt es bei euch in Deutschland nicht? Also an die Zuhörerschaft da draußen, schickt mir einen Tweet, schreibt einen Comment oder so. Ich bin mir sicher, dass es das Spiel auch in Deutschland gibt.
Also, der Patrick hat ja schon eine Folge über Mario Party gemacht und alles, woran ich mich da erinnern kann, ist, dass der neueste Teil auf der Switch gibt es ja Minispiele, wo man 2 Switches nebeneinander legen muss und das hat seine Hose sofort nass gemacht.
Das war extrem geil, ja.
Hat sich gleich eine zweite Switch gekauft?
Nee, das habe ich mir da, also hätte ich dafür wahrscheinlich auch getan, aber ich hatte zum Glück Freunde, die auch eine Switch besitzen und dann konnten wir das so ausprobieren.
Ist übrigens die neueste Folge im Durchgespielt-Feed, die wisst ihr noch, 14 zu Mario Party.
Genau, danke.
Sehr schön. Dann gehen wir weiter, 11. Februar interessiert niemanden, 12. nee.
Den 12. sehen wir doch gar nicht.
Den 11. Februar in Amerika. Da ist, ich traue mich gar nicht, das zu sagen. Ich kann darüber nicht so reden.
Du kannst darüber nicht so reden.
Da ist Final Fantasy 8 erschienen in Amerika.
Ja.
In Europa sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da ist das nämlich im Oktober erschienen, meine ich, oder im September.
Aber auch 99.
Oktober 99.
Ja, siehst du? Ich kann dazu eine interessante Geschichte erzählen, natürlich. Und zwar ist Final Fantasy VIII die ganze Zeit für Ende November 1999 angekündigt worden. Das ist einer der wenigen Spiele, die einen Monat vorverlegt wurden. Was das alles für Auswirkungen gehabt hat und so, das wird in der entsprechenden Echo-Kraut-Folge dann alles mal behandelt werden.
Die gibt's noch immer nicht? Ihr heißt Echo-Kraut, habt jetzt irgendwie 50 Episoden raus oder so?
49.
Und ihr habt noch nicht über Final Fantasy VIII geredet?
Na, wir müssen erst über Final Fantasy VII sprechen.
Genau.
Ihr seid der ineffizienteste JRPG-Podcast, den es wohl gibt.
Nee, falsch. Weil genau, ineffizienteste Final Fantasy Podcast.
Ich habe damals gesagt, ich will erst ein bisschen Übung haben. Ich will wissen, wie wir reden und wie wir die Technik hier in den Griff kriegen. Und jetzt sind wir.
Genau. Aber vielleicht haben wir für unsere 50. Folge ja eine coole Idee.
Ja, genau.
Hint, hint. Final Fantasy VIII habe ich mir bei Release gekauft, war cool.
Ich will dazu jetzt eigentlich nichts sagen, sonst verschieße ich alles für die Folge. Der Marc weiß es sowieso schon.
Ja, natürlich. Ach,
ist das die Geschichte, wie ihr euch da irgendwie mal getroffen habt oder irgendwas und dann gemerkt habt, dass ihr beide irgendwie das schon mal gespielt und so weiter?
Nee, das ist der 7. Teil.
Ah, okay. Gut, dann habe ich jetzt auch nichts gespoilt.
Okay, also, dann sage ich jetzt schon mal so viel dazu. Final Fantasy VIII bedeutet mir persönlich extrem viel.
Wegen dem Song?
Na, wegen alles.
Okay, gut, ich will jetzt nicht
und
zu viel spoilern.
Und ich finde Final Fantasy VIII auch extrem gut.
Yes. Gut, schön. Dann werde ich das auch mal noch nachholen, habe ich nämlich noch nicht gespielt.
Das hat eine der interessantesten Zaubermechaniken, die ich gesehen habe. Und ich finde die super cool. An bestimmten Stellen ist es ein bisschen komisch, aber also ich fand das immer extrem interessant, zaubern zu können, aber keine MP zu verbrauchen. Weil wie willst du das umsetzen? Und das hat Final Fantasy VIII halt geschafft.
Okay.
Den ersten Teil deiner Aussage, den kann man so stehen lassen. Also, dass das ein extrem besonderes und System hat, das es so nicht mehr gibt und dass die Idee eigentlich ganz cool ist. Aber ja, ansonsten muss man, glaube ich, einfach sagen, der Nachfolger von Final Fantasy VII zu sein, ist, glaube ich, eine extrem undankbare Position. Und ja, also ich war damals, so viel kann ich ja jetzt dann auch hier schon sagen, ich war damals eher enttäuscht. Also jetzt so retrospektiv hat mir Final Fantasy VIII eigentlich sehr gut gefallen. Aber damals, es war halt nicht Final Fantasy VII und damals wollte man halt einfach mehr Final Fantasy VII.
Ja, du wolltest das vielleicht.
Ich wollte das,
Ich wollte ein weiteres geiles Videospiel bekommen und ich habe mehr bekommen.
Schön.
Dann wollen wir hier doch gar nicht zu viel vorwegnehmen und warten besser auf die entsprechende Echo-Kraut-Folge. Entsprechend gehen wir jetzt hier besser weiter. Ein Spiel, mit dem ich sehr wenig am Hut habe, aber ich weiß, jemand, der hier zuhört, hat viel damit am Hut. Das ist Beetle Adventure Racing. Das kam am 28. Februar. Ja, genau. Das ist genau die Reaktion. Das ist genau die Reaktion, die ich erwartet habe.
Ich dachte, wir reden jetzt von Alpha Centauri.
Ja, aber auch
Nee. Das kennt irgendwie niemand, obwohl es später dann auch in Europa rauskam. Fuck. Also später heißt in diesem Fall September, aber ist immer noch 99 zählt. Also
wow.
Der liebe Andy, der hat das mal entdeckt und der Speedrunt, das ist da auch relativ gut positioniert.
Wir haben ja im Schrottwichteln-Pod, was schätzt ihr, was der Metacritic-Score ist?
Von Beetle Adventure Racing, das ist krass.
10?
42.
90.
Oh, krass.
Also, es scheint sehr gut zu sein.
Also, der User-Score oder der Fachmagazin-Score?
Das steht da nicht. Also auf der Wikipedia.
Okay.
Ist doch jetzt egal, du brauchst es jetzt nicht.
Gut. Ja, doch, das finde ich jetzt schon sehr faszinierend.
Andy findet es auch ein bisschen underrated. Vielleicht, wenn du das da draußen hörst, kannst du ja mal einen Comment unter diese Episode schreiben, was Beetle Adventure Racing für dich denn so ausmacht.
Ja, also 90 Critics, 7,3 User mit 19 Ratings, aber trotzdem, ich hätte jetzt mit was viel Schlimmerem gerechnet.
Das war ursprünglich, glaube ich, so ein halbes Werbespiel irgendwie. Aber ja, Andy könnte da mehr zu sagen. Entsprechend, ich will mich jetzt hier nicht zu weit auf die Äste rauslassen.
Man spielt halt nur den Volkswagen.
Was sagt ihr stattdessen zu Heroes of Might and Magic? Das ist so ein Spiel, hier konkret der dritte Teil vom 28. Februar, welches ich wahrscheinlich gerne mal gespielt hätte, aber die Serie ist trotzdem an mir vorbei.
Ich kann mich erstens nicht erinnern, welcher Teil es gewesen ist und damit fällt und steht es eigentlich. Also es müsste entweder der dritte Teil, alles nach dem dritten Teil kann es eigentlich nicht gewesen sein. Ich glaube, es war der dritte Teil. Was ist denn Heroes of Might and Magic eigentlich? Möpo hat ja schon reingerufen, das Spieljahr hat angefangen mit Might and Magic 7, Heroes of Might and Magic 3, da blickt ja kein Mensch mehr durch. Also es ist so, dass Might and Magic ist, glaube ich, so ein eher oldschool First-Person-Rollenspiel für den PC und Heroes genau. of Might and Magic ist ein Runden-Strategiespiel mit Helden. Also wenn man das, wenn ich das jetzt so erkläre, ist es quasi, ist halt der MOBA in Runden basiert. Aber eigentlich nicht, nee, weil man baut schon Einheiten, ja. Man hat auch einen Held und man bewegt den halt in Zügen.
So ein bisschen Advance Wars mäßig und so?
Oh, ja.
Aber man baut, glaube ich, auch noch irgendwie Gebäude etc. Also wenn
genau.
ich die Screenshots anschaue, sieht es ein bisschen aus wie High Fantasy Civilization.
Also es gibt kaum Aufbau jetzt wirklich von irgendwelchen Technologien und sowas. Du bist halt wirklich, du eroberst die Städte, dann baust du ein paar bessere Kasernen oder so, dann produzierst du Armeen und dann läufst du wieder weiter.
Vielleicht ein bisschen wie Fire Emblem?
Nee, es hat keine Story. Fire Emblem ist ja hauptsächlich auch Story, wer heiratet wen und das hast du da halt alles nicht. Es ist halt schon irgendwie der Großvater, würde ich sagen, von diesen Fantasy-Strategie-Spielen.
Und der dritte Teil gilt auch bis heute als der beste.
Das ist richtig. Den habe ich lustigerweise, glaube ich, ausgelassen. Ich meine, das erste oder das zweite, die sehen sich, glaube ich, auch noch relativ ähnlich, deswegen bin ich mir da unsicher. Ganz früher gespielt zu haben mit Klassenkameraden halt. Und den vierten Teil, den hatte ich dann auch selber.
Der war aber nicht gut, glaube ich.
Doch, der war okay, fand ich. Den habe ich im Hotseat-Modus.
Nee, der fünfte war doof.
Genau, den vierten habe ich im Hotseat-Modus unglaublich viel mit meiner Ex-Frau gespielt. Und den dritten habe ich dann irgendwann einfach mal nachgeholt. Der war dann aber grafisch, sah halt einfach schlechter aus und war aus meiner Sicht unkomfortablerer als der vierte. Und dann dachte ich mir so, ja, dann spiele ich lieber weiter den vierten. Aber der dritte gilt allgemeinhin als der beste Teil.
Apropos bester Teil. Am selben Tag kam auch Star Wars X-Wing Alliance raus.
Ja.
Das ist das beste Star Wars Spiel.
Das ist aber mal eine gewagte Aussage.
Ja, nenn mir mal ein besseres.
Knights of the Old Republic.
Bam.
Es ist das beste Star Wars Flugsimulationsspiel.
X-Wing vs. TIE Fighter.
Nach, X-Wing vs. TIE Fighter ist Multiplayer. Das ist, da ja,
dann
kannst
halt
du
X-Wing oder TIE Fighter.
Also X-Wing Alliance war grafisch damals der absolute Knaller, keine Ahnung, das hatte glaube ich auch einen Story-Modus und das war einfach unfassbar krass. Irgendwann, ich glaube vor 10 Jahren gab es nochmal irgendwie einen HD-Patch oder also ich glaube so ein Fan-Patch, wo man die Grafik nochmal ein bisschen hochschrauben kann. In den 90ern waren diese Flugsimulationsspiele so generell relativ bekannt, auch Falcon und so, Falcon 4.0, wo das Handbuch so dick ist, 600 Seiten oder so. Und X-Wing Alliance ist dann
eben in der letzten Folge, glaube ich.
Ja.
Da hat einfach alles funktioniert. Ich verstehe halt auch einfach nicht, warum es sowas nicht mehr gibt, weil du denkst so, oh ja, wäre es nicht irgendwie geil, ein Spiel zu haben, wo du quasi in X-Wing fliegen kannst, aber als Simulation, wo du alles auf den Deflektorschild von hinten oder vorne oder wie auch immer und das konntest du da halt machen. Das war halt einfach saugeil und es gibt's aber jetzt halt nicht mehr. Ist zu anspruchsvoll.
Also es ist quasi, damit ich dich richtig verstanden habe, ein Flugsimulator im Star Wars Kostüm. Und das Ganze kam natürlich für den PC.
Ja. Also ist es so wie früher X-Wing und TIE Fighter?
Ja, du konntest halt sogar einen Millennium Falcon fliegen.
Cool, ja, ich sehe es gerade auf dem Screenshot. Ja,
und dann konntest du dich halt auch im Cockpit umgucken und, oh Mann, war das geil.
Aber dann schon noch, ja, richtig mit Raumkampf und so Zeug, ne?
Ja, das ist ja, das ist es, ja.
Okay, gut, schön. Leider ziemlich alt.
Leider ziemlich alt,
ja.
Ja. Wenn wir jetzt in den März reingehen, wieder eines, das wahrscheinlich dem Andy noch gefallen könnte. Entsprechend muss ich es hier kurz erwähnen. Gex 3. Deep Cover Gecko.
Ich diesmal glaub, wusste ich, dass du das meinst.
Den dritten Teil hat er nicht so richtig gespielt, aber Enter the Gecko oder so, das hat er wirklich mal gespielt und da wohl auch einen Test zu mitproduziert in Tool Assisted Speedrun.
Oh, cool. Crystal Dynamics hat das gemacht und auf dem Cover ist diese komische Frau drauf, die in echt da drauf ist. Ja. Das werde ich niemals vergessen, weil ich dieses Cover so unfassbar. Dieses Cover ist schreit überall 90er.
Ja,
das
ja.
ist so krass.
Ja, ja. Gex 3, Deep Cover Gecko. Das ist eigentlich so ein Versuch, diesen Gex irgendwie als Maskottchen zu etablieren, aber hat offenbar nicht so wirklich funktioniert.
Ja, aber war
davon
das nicht eigentlich sogar ganz gut?
Ja, viele Versuche.
Ich muss es so sagen, von den Gags-Spielen habe ich nicht so viel Schlechtes gehört, aber zu der Zeit gab es halt viele andere 3D-Plattformer dann langsam und das ist dann offenbar untergegangen.
Ist das erste Gags-Spiel nicht auch auf irgendeinem Fell, auf dem Philips CDI oder so rausgekommen?
Irgend so. Andy könnte das jetzt sagen. Er hat jetzt den Auftrag, das Ganze in den Comments zu verfassen, unterhalb dieser Episode bei gametalk.fm/Spielerjahr1999.
Bam. Ja, irgendeins davon habe ich mal gespielt. Die waren auch immer auf diesen Magazin-Heft-Demo-CDs, waren immer auch irgendwelche Gags-Demos drauf. Und das war eigentlich, glaube ich, immer ganz cool. Aber ja, 3D-Jump'n'Runs halt, ne?
Die gibt's halt auch nicht mehr so oft, ne?
Nee.
Ratchet & Clank ist noch mal rausgekommen und es gibt viele Remakes sogar. Ich meine, das Crash-Remake und das Spyro-Remake.
Ja, Spyro ist ganz neu, stimmt.
Aber es sind halt auch Remakes alles, ne? Also, weiß auch nicht.
Eigentlich, lieber Möpo, müsstest dir doch jetzt am Herzen liegen, jetzt wo wir bei Anfang März angekommen sind, Pepsi-Man kurz erwähnt zu haben.
Ja, ich habe ja witzigerweise sogar eine Flasche Pepsi stehen. Aber dieses Spiel war mir auch, oder ist mir auch immer noch ziemlich unbekannt.
Weshalb spreche ich das an? Ich meine, der erste Mock-up eines Super Smash Bros. Spiels ist inspiriert worden grafisch durch die Pepsi-Man-Werbung. Und dieser Pepsi-Man scheint jetzt hier im März 1999 tatsächlich noch sein eigenes Spiel bekommen zu haben.
Aha.
In der Super Smash Bros. Episode erkläre ich das, wie das dann genau ging.
Das ist interessant.
Ich kann mir darunter absolut nichts vorstellen.
Das Spiel ist total egal. Das Relevanteste an dem Spiel ist seine ganz, ganz entfernte Verwandtheit zu Super Smash Bros. Entsprechend können wir das eigentlich gleich schon hinter uns lassen und weitergehen.
Zu EverQuest würde ich sagen, oder?
Wie King of Fighters, hallo?
Ja, King of Fighters ist halt so ein, ich weiß nicht, was will man denn dazu sagen? Da kommt, ja, kommt jedes Jahr ein neues raus. Ich habe, glaube ich, noch nie eins davon gespielt. Angeblich soll das toll sein. Das SNK, oder? Ja, ja, lull, egal. EverQuest kam raus. Hat das eigentlich mal jemand gespielt? Das ist, meine ich, das erste kommerziell erfolgreiche MMO-RPG gewesen.
War das nicht Ultima Online? War EverQuest vor Ultima Online?
Ja, aber ja, Ultima Online ist zwar älter, aber ich glaube, EverQuest hat so, hat so diesen ersten Kick gehabt, glaube ich. So wie ich das verstanden habe. Weil es ist halt 3D gewesen, weil Ultima Online war ja isometrisch oben und das ist ein richtiges 3D-Spiel gewesen.
Ah, ja, ich sehe es gerade. Ja.
Das ist so richtig PlayStation-Grafik meets World of Warcraft. So, auf den ersten Blick.
Aber krass, ich sehe gerade, da gibt's bis Dezember 2018 noch Expansions für.
Das läuft doch immer noch.
Ja, das läuft immer noch. Deswegen, ich sage ja, das ist auch einer der Dienstältesten, die immer noch offiziell laufen. Also, es ist total verrückt. Möpo, hast du mal EverQuest gespielt?
Nein.
Warum?
Warum nicht?
Warum nicht?
Also, heute sieht das ja einfach gab's nur hässlich aus.
Ja.
Die Flächen, die Böden sind einfach eine Textur.
Ja, aber so
also
war das
wie
immer.
Mario 64.
Genau.
Das hast du ja aber gut gelobt.
Was hast du denn dagegen? Top-Notch
ja, aus
Zeit.
Heutiger Sicht ist es halt einfach irgendwie ein Garant für mittelschweren Augenkrebs.
Joey, du legst ja immer so viel Wert drauf, dass man hier alles erklärt und ich... Deswegen habe ich gedacht, sollte man vielleicht mal erklären, dass EverQuest einer der ersten relevanteren oder das erste wirklich relevante MMORPG gewesen ist.
Ja, sehr gut. Genau deshalb habe ich dich eingeladen.
Ich glaube, EverQuest, entweder 1 oder 2 hatte im Spiel eine eigene Bestellhotline für Pizza.
Okay, das klingt wie die beste Idee aller Zeiten.
Die kannten ihre Zielgruppe.
Ja, absolut. Oh, noch ein King of Fighters.
Was auch immer das bedeutet mir.
Dann das nächste Spiel, das für mich persönlich raussticht, sollte sich zukünftig als nicht so relevant herausstellen, war für mich damals aber was ziemlich Cooles. Ich rede von Pokémon Snap, 21. März. Was macht man da? Es ist ein On-Rail-Spiel im Pokémon-Setting und entsprechend kann man da auch nicht auf Pokémon schießen mit Knarren. Nee, man hat einen Fotoapparat in der Hand und muss Fotos von den Pokémon machen und fährt durch die Welten auf Schienen, ja klar, und muss die dann möglichst toll einfangen. Und wenn die was Komisches machen oder gerade was fressen oder selten sind oder schön groß drauf sind oder wie auch immer, bekommt man halt mehr Punkte für sein Foto, Hat man genug Punkte, wird die nächste Welt unlocked und so spielt man sich so durch alle Welten durch und will möglichst alle Pokémon fotografiert haben.
Ja.
Ist richtig schön. Es hat was Entspanntes, so was fast schon Meditatives, wenn man da ein bisschen durch die Welt fährt, ein bisschen Pokémon fotografiert. Und ich meine, früher es stand Pokémon drauf, also hat man es eigentlich automatisch gut gefunden.
Ich bin ja eigentlich schon ganz froh, keinen Nintendo 64 gehabt zu haben.
Was? Das ist wie wenn du sagen würdest, ich bin ganz froh, dass ich nie eine tolle Kindheit hatte. Sagt auch niemand. Möpor, rette mich hier, Pokémon Snap.
Ja, ich habe es leider als Kind nie gehabt und ich verstehe auch nicht, warum Nintendo das nicht auf der Wii U nochmal re-released hat. Also das hätten wir super machen können, das Gamepad einfach als
Kamera.
Fotoapparat nehmen, dass du damit dann quasi dich umgucken kannst und sowas. Das hätte ich, glaube ich, sehr cool gefunden. Ja. Und dann halt auf dem Fernseher kannst du immer noch quasi die Fahrtrichtung angucken. Also das wäre wahrscheinlich die Rettung für die Wii U gewesen, aber Nintendo ist halt Nintendo, ne?
Die releasen ja alles nochmal neu, dreimal, nur das nicht. Mhm.
Ja.
Hier übrigens müssen wir zum ersten Mal zugeben, dass wir damit ein bisschen gecheatet haben. Das kam in Europa nämlich erst im September 2000.
Oh,
so spät. Aber ist ja egal.
Apropos, gut, dass du es erwähnst, weil im selben Monat, wir sind ja gerade im März, im selben Monat 1999 erschien in Deutschland Metal Gear Solid.
Das haben wir in der letzten Folge schon erwähnt dann, glaube ich, oder?
Ja, weil in Amerika ist es halt 98 rausgekommen. Das war eine der Spiele, wo ich versucht habe, das zu importieren. Und ich habe es aber nicht bekommen. Man musste dann doch auf die deutsche Version warten. Naja, da wir wahrscheinlich niemals eine eigene Metal Gear Solid-Folge machen, kann ich es jetzt auch einfach hier erzählen. Ich habe mich unfassbar krass auf dieses Spiel gefreut. Und damit haben wir jetzt eigentlich schon zwei, jetzt haben wir schon Final Fantasy 8 erwähnt, jetzt ist Metal Gear Solid, das sind zwei der drei wichtigsten Spiele aller Zeiten für mich. Naja, nicht drei, es sind glaube ich vier. Aber ich behaupte ganz gerne, dass ich Metal Gear Solid auswendig kann. Ich glaube nicht, aber ich kann es sehr gut. Also ich kenne es sehr gut. Also, ich war extrem gehypt auf das Spiel und mein Vater ist extra mit dem Motorrad nochmal in die Stadt gefahren und hat gefragt, ob es denn schon draußen ist. Und das fand ich ziemlich cool, weil ich war damals halt noch mega jung und dann hat er mir das mitgebracht. Und dann habe ich das angefangen zu zocken. Klingt jetzt total unspektakulär, aber für mich persönlich war das halt voll geil. Ja. Hat Möpo jemals mit Gear Solid 1 gespielt?
Nein, ich spiele keine Scheiße. Ich habe was gehört.
Er benutzt dieselben Methoden wie ich. Das gefällt mir nicht.
Ich muss ja sagen, ich habe in den ersten Teil mal reingespielt und in den neuesten. Und die haben mich beide nicht so gepackt. Ich mochte zwar so lange Zwischensequenzen, das ist ganz entspannt, dann kann man ein bisschen wie Film gucken. Aber dann das Gameplay selber irgendwie, das hat mich abgehängt und manchmal wird es dann recht abstrus und so. Und ich denke immer, das ist so eine große Serie mit so vielen Fans und dafür wird Kojima vergöttert und das muss ja irgendwie gut sein. Du musst das irgendwie gut finden und dann spiele ich das und denke so, es geht dann einfach nicht. Es tut mir wirklich leid, aber ich habe es noch nicht geschafft.
Das ist jetzt heutzutage so außerhalb des Kontextes, glaube ich, auch schwer. Also ich muss sagen, mir hat jetzt der fünfte Teil auch so gar nicht gefallen. Ich bin dann auch vorher schon irgendwann ausgestiegen, aber Metal Gear Solid und Metal Gear Solid 2 sind schon sehr, sehr super. Und das ist zu Recht ist das in die Popkultur eingegangen. Und ob man das gut finden muss, ist die eine Frage. Aber kennen sollte man das irgendwie schon, finde ich.
Okay.
Ja, das ist dem Möbo zu erwachsen, deswegen kapiert er das nicht.
Daran liegt's. Da gibt's keine Yoshi und so. Ich weiß gar nicht, wo ich die Pilze einsammeln kann da.
Kannst keine Fotos machen von den Pokémon.
Doch, man findet ein Fotoapparat.
Man kann Fotos machen.
Man kann Fotos machen. Aber da sind keine Pokémon. Das sind nur Poster von halbnackten Frauen.
Ah, nee, das ist nicht so
interessant. Und Policenauts. So, keine Metal Gear Solid Zitate jetzt.
Ja, kommen wir wieder zu 1999.
Nachdem ich in Pokémon Snap viel Zeit investiert habe ich auch in ein Spiel, das 10 Tage später rauskam, zumindest in den USA, auch viel Zeit rein investiert. Ich rede von Roller Coaster Tycoon. Der Name verrät schon ein bisschen, worum es da geht. Wie in den Tycoon-Spielen üblich baut man irgendwas auf und versucht damit Geld zu machen. Hier geht's halt um einen Vergnügungspark. Ich habe ein bisschen Geld, muss Achterbahnen bauen und Hotdogs verkaufen und so irgendwie noch mehr Geld machen und dann noch krassere Achterbahnen bauen und so weiter. Und das hat ziemlich viel Spaß gemacht. Das habe ich lange gerne gespielt und dazu werde ich wahrscheinlich sogar irgendwann nochmal einen Game Talk machen müssen, weil mir die Serie doch so ein bisschen, nee, ich kann nicht sagen, die Serie liegt mir am Herz, weil ich habe nur das gespielt, aber das Spiel habe ich sehr gemocht.
Das galt ja immer als Theme Park Nachfolger, weil Theme Park war damals extrem cool, aber dann kam Theme Hospital und dann kam was aus dieser Richtung aber nicht mehr. Und das war dann quasi so der geistige Nachfolger, der es dann irgendwie noch besser gemacht hat. Und wie konnte man seine Achterbahnen bauen, um möglichst viele Leute bestialisch
zu töten
in dieser Achterbahn. Ich habe nie einen Rollercoaster Tycoon gespielt. Ich kenne es nur von Erzählungen. Ich habe irgendwann aufgehört, diese Aufbaustrategiespiele zu spielen, weil ich kann da den Überblick nicht behalten und bin halt so blöd dafür.
Ich habe viel Theme Hospital auf der PlayStation gespielt, aber sonst von diesen Management-Spielen auch so, ja, so gar keinen Bezug zu.
Ich bin auch einfach viel zu ungeduldig dafür, weil ich dann immer denke, jetzt habe ich doch hier was Tolles hingebaut. Wo sind denn jetzt meine Millionen in Geld? Bitteschön. Hallo? Ja, das nächste ist irgendwie auch krass, oder?
Da habe ich jetzt auch überlegt, das ist doch jetzt nicht wirklich so alt, oder?
Doch, klar, Team Fortress ist mega alt.
Echt? Okay. Also wir reden von Team Fortress Classic, steht hier. Ist das das Team Fortress?
Ja, das ist das Team Fortress.
Okay.
Was soll es denn sonst sein?
Also natürlich nicht zu verwechseln mit Team Fortress 2, dass das Team Fortress ist, was man heute kennt genau. Und spielt. Das hier war halt der Vorgänger und richtig der Durchbruch und auch eine ziemlich große Veränderung kam dann mit Teil 2. Teil 2 habe ich dann viel gespielt, irgendwann aufgehört, nachdem es komisch wurde. Aber ich muss Team Fortress Classic quasi, dem muss ich ein bisschen Anerkennung hier spendieren als Vorgänger.
Dann ist Team Fortress 2, ist das mit den Hüten?
Ja,
und,
ja,
mit den Hüten.
Und Team Fortress Classic, ist das dann noch in dieser Half-Life, in dieser Source Engine?
Ja, genau.
Ah, okay, gut.
Ja, es war noch Force-Source, oder?
Das war Force-Source, ja.
Force-Source, okay.
Team Fortress 2 war dann Source.
Ah, was ich wieder alles nicht weiß, schlimm. Ah ja, PC-Spiele halt.
Joey, kennst du Warzone 2100? Das ist ja ein Real-Time-Strategy-Spiel.
Nee, das kenne ich nicht. Aber das mit so Panzer und so mochte ich eigentlich nie so wirklich. Command & Conquer ist noch so eine kleine Ausnahme. Sieht mega hässlich aus.
Vor allem steht hier nur was von einer PC-Fassung. Ich bin mir aber sehr sicher, davon auch mal wieder in den ominösen Magazinen, was von der PlayStation.
Ja, genau, deswegen kommt mir das auch gerade so bekannt vor.
SD, Amiga, alles Mögliche.
Okay, weil hier in der Liste steht nur PC, also Windows steht hier nur.
Ja, wahrscheinlich ist die PlayStation-Variante ein Jahr später rausgekommen.
Das kann natürlich sein. Genau, das habe ich, glaube ich, auf irgendeiner Demo auch mal gesehen. Aber ja, so 3D, also Command & Conquer und so war schon scheiße spielbar auf der PlayStation und
ich habe mir für Command & Conquer extra diese PlayStation-Maus gekauft. Und weißt du, wo ich mir diese PlayStation-Maus gekauft habe? In der Schweiz.
Okay.
Wie kam das?
Wir sind immer in den Skiurlaub gefahren und dann, ja, das, so kommt man in die Schweiz, wenn man jung ist oder Kind
so
ist.
So kommt man heute noch in die Schweiz. Entweder zum Skifahren oder zum Arbeiten.
Ich war neulich auf einer Hochzeit in der Schweiz, das geht auch.
Das ist auch gut, ja.
Zum nächsten Spiel möchte ich auch kurz was verlieren.
Oh ja, geil.
Ja, das ist nämlich Ehrgeiz. God bless the ring. Das ist ein Kampfspiel von Squaresoft und auf dem Cover finden wir Cloud Strife aus Final Fantasy VII.
Ist doch alles, was ich darüber weiß, ist, dass man da Cloud spielen kann und dass das deswegen in jedem Magazin auch drin war.
Ja.
Und ob das Spiel was taugt, keine Ahnung. Aber scheißegal, ey, Cloud.
Kam das eigentlich in Deutschland raus oder nur in Europa?
Das weiß ich nicht.
Weil ich weiß, dass ich das mal hatte. Und das Prügelspiel an sich war nur so,
Aber es ist von Squaresoft wirklich auch, gell?
Ja, das ist von Squaresoft.
Das heißt, es ist nicht nur lizenziert, die Figuren, sondern es ist wirklich von Squaresoft.
Der Witz ist nämlich, dass das Spiel neben dem Prügelspiel hatte das sowas wie ein
Story-Modus.
Kampagnenmodus, ja?
Ja, genau.
Und der war eigentlich voll cool. Und die Grafik von dem Spiel war ziemlich krass für die PlayStation 1.
Man kann
vor allen Dingen, ich sehe gerade, dass man auch Vincent spielen kann.
Und Red 13 und Zack. Okay, das wusste ich wiederum nicht.
Für alle da draußen, die sich jetzt nicht so viel bildlich drunter vorstellen können, auf den ersten Blick sieht's aus wie ein Tekken 3 mit Final Fantasy Charakteren.
Genau. Es war aber grafisch echt gut. Ich glaube, das, wie gesagt, das Beat'em-up-Spiel war nicht so toll, aber das hatte so einen Kampagnenmodus, der natürlich RPG-lastig war und der war ganz cool.
Okay.
Und dann, Alien vs. Predator.
Ja.
Aber welches? Gibt es nicht
tausend? Das Originale.
Gibt es nicht tausend Spiele, die so heißen?
Nein, das war das erste.
Das hat sich dann ganz später nochmal einen schlechten Namen gemacht, weil eine ziemlich neue Version davon ja so unglaublich schlecht sein soll.
Nee, das Aliens vs. Predator gilt als einer der geilsten. Oder ist es der zweite Teil? Ich glaube, der erste Teil war aber auch schon ziemlich gut.
Ist das das, wo man auch so drei Kampagnen hat und nacheinander auch so...
Ich glaube, das ist der zweite.
Alien, Marines und Predator spielen
kann? Ich glaube, das ist der zweite.
Das habe ich bei irgendeinem Kumpel stundenlang zugeguckt, der das gespielt hat, weil er voll geil drin war. Vor allem mit dem Predator. Und mir war das alles viel zu kompliziert. Da muss man viel zu viele Tasten drücken und ja, Ego-Shooter auf dem PC.
Ja, es ist halt Ego-Shooter, die kann ich halt nicht spielen.
Ja. Jetzt kommen wir langsam hier, wird's immer interessanter.
Jetzt kann der Möpo auch langsam mal wieder was sagen.
Nee, Baldur's Gate habe ich ja nicht gespielt.
Ich wollte gerade sagen, ihr wollt jetzt nicht das Add-on zu Baldur's Gate hier überspringen, oder? Er hat wahrscheinlich ja niemand gespielt, deswegen.
Nee, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen eigenen Rechner.
Ich hatte einen, aber auf dem lief Baldur's Gate nicht. Nee, doch, Baldur's Gate lief, aber nur, wenn ich alle Wettereffekte ausgeschaltet habe. Und wenn man sich einfach mal überlegt, heutzutage, wie Baldur's Gate halt einfach aussieht und auf was für einem Kartoffelcomputer das läuft.
Was für eine Vorstellung. Kartoffelcomputer.
Aber ich habe das damals gespielt und ich glaube, ich fand es damals, wobei damals fand ich es, glaube ich, noch geil. Heutzutage bin ich kann Baldur's Gate nicht spielen.
Gerade sowas wie Baldur's Gate 1 und 2, da fehlen einem zu viele Komfortfunktionen im Sinne von Autosave und sowas. Das kann man eigentlich nicht mehr gescheit machen.
Ich habe es mir ja mal noch vorgenommen. Ich habe mir bei GOG mal noch so Versionen geholt von Baldur's Gate Spielen und irgendwann werde ich da mindestens mal noch reinspielen müssen. Nur schon, weil die Namen halt einfach so groß sind und da mal ein bisschen, ja, um mich selber ein bisschen weiterzubilden.
Das stimmt zwar, das kannst du auch benutzen, um zu verstehen, wo dieses ganze CRPG herkommt, aber effektiv mehr Spaß hast du mit Pillars of Eternity.
Ja, ja, heute spielt man Pillars of Eternity, habe ich auch sehr gerne durchgespielt vor einer Weile. War auch sehr gut.
Cool.
Okay. Pokémon.
Können wir
auch. Oh ja, Pokémon Stadium. 30. April.
Das ist mein Einsatz.
Möbel.
Ja, es ist Pokémon Stadium 2, was Pokémon Stadium in North America heißt.
Das heißt bei uns auch Pokémon Stadium.
Genau, ja, also es ist halt das, was bei uns auch rausgekommen ist und das habe ich auch sehr viel gespielt.
Ja, also für uns Teil 1, ne, damit wir das hier geklärt haben.
Genau, ja, also das ist auch das Einzige, was bei uns rausgekommen ist, oder?
Gab Weiß es nicht, ob Teil 2 bei uns nicht kam, keine Ahnung, aber Teil 1 kam definitiv, denn da habe ich auch Aberstunden reingesteckt.
Ja.
Hast du auch Unstunden reingesteckt?
Es gab halt diesen geilen Turniermodus quasi, wo du ein Turnier halt gespielt hast gegen verschiedene Trainer, die ja immer stärker wurden. Das war ganz cool. Du konntest aber auch dir gegen Freunde natürlich spielen. Und der Clou war natürlich das Transferpack, was du unten in den Controller vom N64 reingesteckt hast. Und da hast du dann dein Gameboy-Spiel reingesteckt. Und dann konntest du mit deinen Pokémon-Teams, die du halt auf dem Gameboy-Spiel gesammelt und getrainiert hast, auf dem großen Fernseher in 3D kämpfen. Und das war der Hammer.
Ja. Ey, es ist so krass, wie Nintendo genau weiß, wie die einen Geld aus der Tasche ziehen, wenn sie unnötige Hardware-Peripherie verkaufen.
Das war echt super. Das war endlich so, wie man sich das Pokémon da vorgestellt hat. Da reden wir ja nicht mal nur von in 3D, da reden wir ja schon von in Farbe. Weil man hat das
stimmt,
ja auf dem Gameboy
stimmt,
in Schwarz-Weiß oder in Dunkelgrün-Hellgrün gespielt.
Genau, stimmt, klar, in Farbe. Und was auch noch gab, es gab ja diese Funktion, dass du dann quasi auch auf dem Fernseher weiterspielst, wie in den Super Gameboy. Das fand ich auch sehr praktisch.
Du konntest auch auf dem TV tauschen.
Ja.
Und auf dem TV konntest du gewisse Pokémon gewinnen, die teilweise ein bisschen selten waren in deinem Hauptspiel und die dir dann aufs Gameboy-Spiel transferieren. Ich meinte so
stimmt,
Evolis
genau.
Und so die Dinger, die du aus dem Fossil bekommen hast und so.
Ja, stimmt, genau. Und es gab noch die neuen beliebten Minispiele, die ich auch bis zum Erbrechen noch weitergespielt habe.
Ja, ja, ja.
Also die funktionieren auch heute noch ganz gut als Partyspiele, allerdings ist da der Skill-Gap dann meist zu groß, dass dann halt, also mit Neulingen kann man das nicht spielen, wenn man das selber schon gut kann. Und die haben dann nicht so viel Spaß. Nee, aber so grundsätzlich, Pokémon Stadium war schon ziemlich geil. Und ich habe mir halt immer gewünscht damals, dass ich ja Pokémon auf dem Fernseher spielen kann, weil, also klar, Super Game Boy ging's ja. Aber es war halt nicht so der Oberhammer, weil es war ja auch dann irgendwie trotzdem die gleiche Grafik und alles.
Ja, ja.
Und dann das eigene Team, was man da halt über Jahre hinweg trainiert hat. Wann kam Pokémon raus? Irgendwie 98 oder so? Oder 97?
98, 96? Das hatten wir im letzten Cast, ja.
Bis du das dann halt wirklich auf dem Fernseher in 3D und Farbe, wie du schon sagst, das war echt eine Offenbarung.
Ja.
Also
ja.
Das war, weil es wirklich das Team war. Also du hast ja echt in dein Spiel unten reingesteckt und das dann übertragen. Das war schon ziemlich cool.
Heute gibt's das ja so jeden Tag auf dem 3DS, aber das, was die jungen Kinder heute auf dem 3DS sehen, wurde da quasi erfunden.
Ja.
Dann du als Nintendo-Fanboy möchtest sicher noch ein Wort zu Super Mario Bros. Deluxe verlieren, das am 30. April kam.
Tatsächlich nicht.
Ist das einfach nur ein Super Mario irgendwas in Farbe für den Game Boy Color oder was war das?
Ich weiß es nicht so genau. Also ich habe es selber halt auch nicht gespielt, aber ich glaube, das war irgendwie auch das Super Mario All-Stars, was es auf dem Super Nintendo gab, für den Game Boy Color irgendwie so. Oder ein Remake vom Mario 1 für den NES.
Also es ist wohl ein farbiges, originales Super Mario Bros.
Ah.
Mit einer Overworld-Level-Map.
Für den Game Boy Color.
Also ein bisschen eine komische, aufgebohrte Version vom Original. Ist übrigens das einzige Spiel, das ich mir jemals im eShop gekauft habe, glaube ich.
Oh.
Und ich weiß nicht mehr warum. Ich habe das, glaube ich, bei einer Promo-Aktion oder irgendwie hat man das mal geschenkt bekommen und dann habe ich mir das runtergezogen auf den DS. Deshalb kenne ich das noch so ein bisschen. Ja. So viel dazu.
Ja, zum nächsten Spiel kann ich auch ein bisschen was erzählen, denn Midtown Madness war bei meinem ersten PC dabei, den ich mir damals irgendwo im Elektrofachhandel gekauft habe. Ja, genau, es ist von Microsoft und ja, es ist halt einfach so ein, ich weiß gar nicht, was da für Modi war, ich glaube, also es war ganz witzig, weil es war halt Konfirmationszeit, als wir den gekauft hatten und da haben halt ganz viele Freunde von mir hatten das gleiche Spiel dann natürlich auch. Wir haben halt alle irgendwie nur diesen Frei-Rumfahren-Modus gespielt und es war halt super langweilig, weil wir halt sonst irgendwie von GTA kannten, dass man auch aussteigen kann und irgendwie sich ein anderes Auto nehmen kann, wenn man möchte. Und es ging da halt gar nicht. Dann bin ich da irgendwie mit so einem roten Käfer, glaube ich, immer rumgefahren. Und ja, es war nicht so geil.
Kannst du mir jetzt bitte noch erzählen, was denn Midtown Madness überhaupt ist?
Ich weiß, also es ist ein Autospiel. Man fährt mit dem Auto rum. Ich glaube, man kann auch Rennen fahren, aber scheinbar durch die Innenstädte. Midtowns.
In Chicago spielt
es. Also es ist nicht so viel hängen geblieben, muss ich zugeben.
Mir kommt dieses Cover hier auch sehr bekannt
das
vor.
Das Cover habe ich auch irgendwo schon
Ich habe da auch in den Zeitungen so oft davon gelesen, aber PC-Spiel, wie gesagt, hatte ich damals eh nicht.
Gab es auch für die Xbox, die auch niemand hatte.
Ja. Das nächste Spiel, was am 28. Mai in Amerika rauskam, und da ist es leider auch geblieben, das ist Luna Silver Star Story Complete. Das ist ein JRPG, was ich auch sehr oft im Importteil von diversen Zeitungen gesehen habe und ich habe mich immer hart geärgert, dass das nicht in Europa rausgekommen ist. Das ist kein 3D-JRPG, sondern die Figuren und Monster sind Sprites. Ich weiß gar nicht, ob die Umgebung dreidimensional ist, ich kann jetzt gerade gar nicht sagen. Aber das hat wohl richtige Anime-Zwischensequenzen. Und auch generell habe ich immer wieder gelesen, dass das ziemlich gut sein soll.
Sieht aus wie die Inspirationsquelle für Octopath Traveler. Es ist genau das, 3D-Hintergründe mit 2D-Sprites, die man seitlich anguckt. Genau das Gleiche.
Ja, und ich war mir gerade die ganze Zeit nicht sicher, jetzt bin ich mir aber sicher, es gibt Luna Silver Star Story Complete für Telefone. Für iOS ist es im September 2012 nochmal erschienen und seit jeher denke ich immer mal wieder darüber nach, ob ich mir das kaufen soll. Da ich jetzt rausgefunden habe, dass Dragon Quest auf dem Telefon relativ viel Spaß macht, werde ich mir das wahrscheinlich auch mal holen. Und dann kann ich das endlich mal nachholen. Vermutlich werde ich hart unterwältigt sein, weil es jetzt halt so viel Zeit ins Land gegangen ist. Aber das gilt auch als echt gut und gilt auch als einer der guten JRPGs, die nicht von Squaresoft sind.
Ist das eine Collection? Weil Luna, der zweite Teil ist auf dem Sega CD, glaube ich, gewesen, oder?
Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Das ist nie hier nach Europa.
Das ist eine Reihe, ja genau, das ist eine ganze Reihe auf jeden Fall und ich glaube, nichts davon gibt es in Europa.
Ja.
Aber man hört nur Gutes darüber. Ich meine, dass der zweite Teil, Eternal Blue, genau, dass der auf dem Sega Mega CD erschienen ist. Was ich lustigerweise hatte, aber das Spiel leider nicht.
Sega CD hattest du, aber das Spiel nicht.
Nee.
die Reihe ist ja doch mittlerweile tot. Also das, für die PSP ist wohl nochmal was rausgekommen, 2010. Aber das sind halt, ganz viele JRPG-Reihen sind leider ausgestorben. Das ist ein bisschen schade. Es gibt keinen Suikoden mehr, es gibt kein Grandia mehr, es gibt kein Breath of Fire mehr.
Jetzt geht's gut weiter hier.
Ja, jetzt kommt ein Spiel. Man könnte sich jetzt streiten, ob es das war, das von allen aus dem Jahr 1999 vielleicht den größten Impact hatte. Man kann
Ape
sich
Escape.
Da nicht Ape Escape. Man kann sich da über den Release streiten. Was nimmt man jetzt da heran? Wir haben jetzt hier den früheren Release als Referenzpunkt. Die Rede ist von der Half-Life-Mod namens Counter-Strike.
Bum, bum, bum,
kam dann später, und deswegen meine Vorbemerkung, das war im Jahr 2000 dann noch eigenständig, war ursprünglich aber eine Mod für Half-Life. Muss man noch irgendwas zu Counter-Strike sagen? Das ist übrigens auch das Counter-Strike, was dann später in seiner Version 1.6 auch als HH1.6 bekannt wurde oder immer noch ist.
Ich weiß nicht, was man zu Counter-Strike noch sagen soll. Also, das ist ja einer der wenigen Spiele, die ja unglücklicherweise durch einen eher negativen Kontext in wirklich allen Medien behandelt worden ist, Anfang der 2000er. Mittlerweile gibt es das ja nicht mehr, weil vermutlich, ich gehe mal davon aus, dass Medienanstalten endlich gerafft haben, wir können es jetzt wirklich nicht schon wieder rauskramen. Ja, hat ja eher für Negativwirbel gesorgt, um die älteren Leute irgendwie abzufacken und Jüngere auch abzufacken. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich krieg's gerade nicht mehr dazu. Aber was soll man dazu noch sagen?
Killerspiel-Diskussion und so weiter.
Genau, aber wer hat das? Selbst ich habe das mal ausprobiert.
Selbst ich habe das mal gespielt.
Selbst ich habe es mal in einem LAN gespielt. Und natürlich habe ich hart abgestunken. Aber
absolut.
Ich weiß nicht, wer das nicht gespielt hat, da muss man jetzt 6 sein oder 5 oder so, damit man das noch nie gespielt hat. Also ich meine, das wird ja auch immer noch. Es ist ja wirklich immer noch LAN-Party-Standard. Immer noch. Das ist total krass. Das hätte ich nicht gedacht.
Trotz Source, trotz GO und so, das kennt man heute einfach noch. Da ist auch viel Nostalgie dabei. Aber schon komisch zur Entstehungsgeschichte, einfach nur kurz 2 Sätze, dass das von einem bzw. 2 Leuten als Mod geschaffen wurde in diesem besagten Jahr 1999 und dann später der von Valve angestellt wurde und Valve das dann selber noch veröffentlicht hat. Eigentlich schon ein kurioser Werdegang.
Naja, im Prinzip zeichnet sich da aber auch ein Muster ab. Das hat Valve ja mit Portal auch gemacht.
Ja, ich hoffe, die Leute wurden dann auch anständig entschädigt und nicht, dass man denen einfach nur die Idee geklaut hat und dann steinreich wurde damit.
Vielleicht sollte mal irgendjemand einen Half-Life 3 Mod machen. Dann wäre dieses dumme Thema auch endlich mal vorbei.
Aber kann man sagen, dass Counter-Strike so der Begründer des Team-Shooters war?
Ist Unreal Tournament älter? Ich kann mich gerade nicht erinnern.
Unreal Tournament wird später kommen.
Hatte ja aber trotzdem auch ganz normal Deathmatch und sowas. Aber ein Counter-Strike hatte ja wirklich nur Teams. Also du konntest ja kein Deathmatch einfach spielen.
Ich weiß es nicht. Ich bin im Shooter-Game nicht so tief drin, als dass ich da
aber
irgendwie
gut,
sagen
ja,
könnte, da gab
es ja auch vorher schon hier Capture the Flag und sowas. Stimmt schon.
Ja, aber es ist sicher das, was es dann richtig populär gemacht hat.
Ja, das auf jeden Fall, ja.
Also ich weiß nicht, ob es das begründet hat, aber wie gesagt, das ist einer der bekanntesten Videospiele aller Zeiten wahrscheinlich.
Dann mit einem hübschen Oxymoron geht's weiter mit einer Reihe, die mindestens 2 Leute hier im Cast wahrscheinlich sehr mögen. Persona 2 Innocent Sin.
Ich habe das leider nie gespielt. Es ist auf meiner Liste.
Kann man ja nie merken. Das sind ja, also Persona 2 sind ja, besteht ja aus 2 Teilen. Innocent Sin und Eternal Punishment,
ja,
die jeweils eigene Spiele sind. Und ich weiß gerade nicht mehr, einen davon habe ich gespielt. Ich weiß gerade aber nicht mehr, ob es Innocent Sin oder Eternal Punishment war. Habe ich auch erst lange nach Persona 3 gespielt. Ist daher auch eher, heutzutage eher schwierig. Also fand ich auch mega unkomfortabel und so. Hat aber natürlich viele von den Sachen, die man heutzutage an Persona noch kennt und liebt, gibt's da natürlich auch schon. Nur halt in einer viel groberen Version, sag ich jetzt mal. Ich würde niemandem raten, damit jetzt irgendwie in die Serie einzusteigen, sondern dann lieber gleich 3 oder 4 oder so zu spielen.
Ja, also das ist 2011 nochmal für die PSP rausgekommen. Das bedeutet, jeder, der eine PSP oder eine PS Vita hat.
Also niemand.
Außer wir.
Ja, aber fast niemand.
Es ist leider relativ teuer, aber man kann es auf einen dieser beiden Konsolen dann nochmal nachholen.
Ich meine auch, dass das das erste Mal ist, dass das in Europa rausgekommen ist. Ich meine, dass das damals auch in Amerika geblieben ist.
Es ist 99 tatsächlich nur
in Japan
rausgekommen. Jetzt noch komplizierter, dass in der amerikanischen Liste ein Spiel ist, was nur in Japan rausgekommen ist.
Das ist in der Tat komisch, ja.
Das ist wirklich in der Tat komisch. Aber scheiß drauf, es ist ja gut, dass wir es hier erwähnen können. Persona 2 ist, glaube ich, das erste, was man tatsächlich auch ein bisschen besser spielen kann. Ich weiß nicht, ob ich den ersten Teil jemals spielen werde. Ich meine, es geht ja jetzt, weil ich die PlayStation Classic habe, aber ich weiß nicht, ob der zweite Teil wirklich sein muss, weil Persona 3, 4 und 5 sind vom selben Director und die sind halt wirklich, also die steigern sich, also storymäßig steigern die sich schon so ein bisschen. Ja, ich weiß, bei 4 und 5 ist so.
Ich weiß, was du meinst.
4 und 5 ist halt so, ja, da gibt sich das eine ein bisschen mehr die Waage und das andere, aber das ist alles vom selben und ich glaube, der erste und der zweite Teil sind von komplett unterschiedlichen Leuten und so, wenn jetzt jemand Persona 5 oder so gespielt hat und wird jetzt Persona 2 spielen, der wird ein sehr, sehr anderes Spiel sehen und dem, ich glaube, das wird dem auch nicht so sehr gefallen.
Ja, also wenn man sich für die, ich wollte es halt dann mal spielen, weil ich halt die Reihe ab 3 so geil finde und dann halt mal sehen wollte, wo das herkommt, aber ich habe das auch nicht durchgespielt und werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr machen und eins würde ich mir auch vielleicht so aus so historischen Gründen nochmal ansehen, aber
das Problem ist, dass eins auf der PS Classic ist halt mit dieser amerikanischen Version, wo die Leute eingefärbt und die Namen getauscht worden sind.
Was ganz schlimm ist natürlich.
Ja, ich finde das auch nicht besonders toll, aber es ist halt die einzig lokalisierte offizielle Version.
Ja, aber es ist, also jeder, der Persona 5 gespielt hat, denkt, gar geil, mehr Persona, der sollte halt lieber 3 und 4 spielen und ich denke, dass man um 1 und 2 heutzutage einen Bogen machen kann.
Ja, es ist, klingt irgendwie ein bisschen schade, aber es ist halt leider einfach so.
Gut. Dann, wir sind jetzt hier im Hochsommer quasi, 30. Juni, das Spiel mit dem vielleicht schwierigsten Tutorial. Entsprechend soll es hier eine Erwähnung erhalten. Ich spreche von Driver.
Du hast den Wagen zu Schrott gefahren, Mann!
Zu langer Zeit das mal wieder eingelegt. Und ich glaube, ich habe das Tutorial noch immer nicht geschafft.
Ah ja, weil er sagt doch dann immer, du hast den Wagen zu Schrott gefahren, Mann. Weil man ist in dieser blöden Tiefgarage und man muss da Slalom fahren, man muss bremsen, rückwärts fahren. Und ich habe keine Ahnung, wie oft ich dieses Tutorial gemacht habe. Ich habe es geschafft, aber es ist wirklich mega ätzend. Hatte damals eine sehr krasse Grafik für die PlayStation 1. Ich habe vergessen, wie der Typ heißt, der das gemacht hat.
Ist ja egal.
Ja, ist egal. Hier am selben Tag ist Croc 2 rausgekommen. Das ist lustig, weil ich habe da vorhin auch dran gedacht. Habe ich die Geschichte schon erzählt, dass Croc von einem Entwicklerteam gemacht worden ist, die eigentlich einen Yoshi-Jump'n'Run machen wollten? Und dann hat aber Nintendo gesagt, nö, wir finden euch doof. Und dann haben sie gesagt, na gut, dann
gehen wir zu Sony.
Gehen wir halt zu Sony und nehmen das Yoshi-Modell, wandeln das in ein Krokodil und machen unser eigenes Ding draus. Habe ich das schon mal erzählt? Falls nicht, hier ist das gerade passiert.
Wow.
Das war eigentlich sogar gar nicht so schlecht.
Nee, das war gut.
Okay.
Völlig in Ordnung. Was auch am selben Tag erschienen ist, ist Dungeon Keeper 2.
Ja.
Ja. Wovon ich vor ein paar Jahren nochmal Saubock hatte, das zu spielen. Ich wusste aber nicht mehr, ob es der erste oder zweite ist, der mir so gefallen hat. Hab den ersten gekauft, hab gemerkt, oh Kacke, das ist es gar nicht. Und hab mir dann nochmal günstig irgendwo Dungeon Keeper 2 geschossen, weil das ist sehr cool.
Ja, das ist, wie heißt dieses neue Ding, was, Dungeons heißt das einfach nur, ne? Ah ja, weil es gibt doch keinen es gibt ja keinen Dungeon Keeper 3.
Es gab nochmal einen Dungeon Keeper, so ein Mobile, das aber natürlich.
Ja, das war natürlich unfassbar scheiße.
Wie alle Mobile-Verwurstungen natürlich einfach voll scheiße gewesen
ist. Also es geht darum, es ist auch so ein Strategiespiel und man spielt quasi die Bösen und man muss quasi seinen Dungeon aufbauen. Und ich glaube, die neueste, wie bei Rollercoaster und Theme Park.
Ach so, meinst du das? Ja, das ist ein eigenes Genre quasi auch, ja.
Ja, und das neueste heißt, glaube ich, Dungeons. Und das soll sogar, glaube ich, ganz gut sein, falls man auf so ein Genre Bock hat.
Es gibt ein Dungeons 3, das habe ich schon lange auf meiner Wishlist gehabt und immer wenn es im Sale war, habe ich es wieder angeguckt und dann doch nicht gekauft, jetzt habe ich es mal gelöscht.
Wow. Wow. Was ich noch weiß, dass zu Dungeon Keeper 2 gab es in der deutschen Marketing-Offensive gab es ein unglaublich schlechtes Musikvideo und das lief bei Giga TV früher gefühlt 5-mal am Tag und deswegen wollte jeder Dungeon Keeper 2 spielen und es hat funktioniert. Weil wir haben das gespielt. Ich weiß nicht mehr, das Lied war schlimm. Und im Video war auch horny die ganze Zeit irgendwo.
Ja, dann geben wir hier ein bisschen Gas, würde ich sagen. Mario Golf müssen wir hier nur kurz erwähnen, wegen dem Zusammenhang zu Golden Sun. Den Zusammenhang haben wir in der Golden Sun-Episode schon besprochen.
Ah, stimmt, da war was.
Entsprechend will ich doch darauf verweisen, gametalk.fm/goldensun.
Oh, System Shock 2.
Ja. Hä, wieso geht's denn hier im Sommer so krass ab?
Im Sommer geht's ziemlich ab. Es war ein guter Monat. System Shock 2 habe ich erst 1000 Jahre später gespielt. Und finde ich heutzutage nach Bioshock auch schwer spielbar. Aber ist damals mega geil gewesen, mit Sicherheit.
Kam am 11. August.
Weißt du, was interessant ist? Ich habe erst vorhin darüber nachgedacht, in Anführungsstrichen Vorbereitung dieser Folge. Und es gibt ein paar Spiele, die zu meinen absoluten Top-Spielen und vor allen Dingen auch wichtigsten Spielen für die PlayStation 1 gehören. Und ich wollte dich eigentlich ins Blinde raten lassen, aber jetzt kannst du dir wahrscheinlich schon denken. Was meinst du, was es ist?
Surf and Filter?
Nein.
Nein, Legacy of Kain Soul Reaver.
Ja.
Aha. Ah ja, jetzt musst du mir noch sagen, warum. Ich kenne das Spiel nicht mal.
Oh, shit. Also. Das ist ein bisschen kompliziert, weil auf der PlayStation 1 beziehungsweise auch auf dem PC gab es ein Spiel, das hieß Legacy of Kain Blood Omen. Das ist von Silicon Knights entwickelt worden und das war so ein Top-Down-Action-Adventure, bei dem man besagtem Kain gespielt hat, der zu einem Vampir wird und die Säulen von Nosgoth entweder einreißen oder wiederbeleben kann. Ziemlich cool gewesen. Und Soul Reaver ist der Nachfolger davon. Okay. Allerdings entwickelt von Crystal Dynamics und geschrieben von Amy Henning. Beziehungsweise Amy Henning hat dann alle weiteren Teile geschrieben und Amy Henning ist eine extrem gute Storyschreiberin. Die hat dann später an Uncharted gearbeitet. Und Soul Reaver war dann komplett 3D, hat die PlayStation 1 grafisch relativ krass ausgereizt. Das hat eine ziemlich geile Synchro, auch auf Deutsch. Und meiner Meinung nach ist das einer der besten 3D-Action-Adventure, die es gibt, mit ziemlich geilen Kistenverschiebungen, Aufstapelungsrätseln und überhaupt. Die Spieldauer ist leider ein bisschen kurz, aber ich fand das so geil und ich habe mich so auf dieses Spiel gefreut. Und ich glaube, es gab ein Jahr vorher, gab es mal eine Demo im OPM, wo man einfach nur so eine Felswand hochklettern kann und habe die voll oft gespielt und ich fand dieses ganze Setting cool. Ich fand die Prämisse cool, dass das irgendwie 1000 Jahre in der Zukunft spielt von Blood Omen, wo dann die Vampire die Herrschaft übernommen haben und Raziel aber von der Evolution Kain überflügelt hat und dem sind, im wahrsten Sinne des Wortes, sind den Flügel gewachsen. Kain geht hin, reißt sie dem raus und das ist so gut.
Ich mag mich erinnern, du hast mir auch mal davon vorgeschwärmt, dann habe ich es auch bei GOG auf meine Wishlist getan und dann irgendwann auch wieder weggelöscht, weil ich es dann doch irgendwie nicht so interessant fand.
Unglücklicherweise ist die wahrscheinlich beste Version die Dreamcast-Variante. Aber man kann, glaube ich, auch die PC-Version spielen. Also es gibt noch Soul Reaver 2 und es gibt Blood Omen 2 und es gibt Legacy of Kain Defiance. Das ist der letzte Teil, der auf der PlayStation 2 erschienen ist. Und dabei ist es dann auch geblieben. Defiance sollte auch offiziell der letzte Teil werden. Aber ich glaube, die haben da viele Storystränge doch nicht so zu Ende gebracht. Jedenfalls fand ich das alles extrem geil. Und Soul Reaver hat mich damals auch sehr, sehr umgehauen und mir irgendwie so gezeigt, wie man im dreidimensionalen Raum irgendwie coole Rätsel einbauen kann. Ich fand das noch cooler als alles, was Tomb Raider zu bieten hatte.
Okay. Dann also von dir eine klare Empfehlung für Legacy of Kain Soul Reaver. Gibt's übrigens für kleines Geld auf GOG.
Hast du Tiberian Sun gespielt als RTS-Fan?
Nee.
Schade. Ich auch nicht. Ich habe eigentlich, glaube ich, sowieso nach Alarmstufe Rot irgendwie aufgehört.
Ich habe Generals dann nochmal ziemlich viel gespielt.
Generals soll auch ziemlich gut sein, aber das kam damals nur so unfassbar fies geschnitten irgendwie.
Ja, wegen den Terroristen, in Anführungsstrichen.
Ah, stimmt.
Tiberian Sun, ist das der dritte Teil dann quasi? Mit GDI und Nord.
Ja, genau.
Ja, okay. Nee, habe ich, glaube ich, nie gespielt.
Ich habe da meinen Einstieg dann mit Red Alert 2 gehabt, was die Serie betrifft.
Ja, der war mit mir irgendwie zu abgefahren. Das wurde dann irgendwie, glaube ich, zu abgefahren.
Das war nach meiner Zeit auch schon. Ich habe den ersten und Red Alert.
Ja, ich habe sogar, weißt du, wie der erste Teil auf Deutsch heißt? Der Tiberium-Konflikt.
Natürlich. Habe ich auf der PlayStation sogar gespielt.
Ja.
Furchtbar.
Fand ich immer mega cool. Im zweiten Teil in Alarmstufe Rot gab es die Tanja. Die sagt da was, ich habe da immer verstanden, jetzt hast du was zum Kauen, wie? Ich glaube, das sagt die aber nicht.
Das glaube ich auch nicht. Weiß ich aber nicht mehr. An die Tanja-Mission erinnere ich mich, aber was die genau gesagt hat, keine Ahnung.
Ja, lalalala, ich weiß nicht, will jemand was zu Madden oder so sagen?
Nee, das ist voll an mir vorbei. Was ich aber seinerzeit gespielt habe und erst jetzt mich dran erinnert habe, dass ich das damals kurz zumindest gespielt habe bei einem Freund, war Tom Clancy's Rainbow Six Rogue Spear. Kam am 31. August ist ein Scharfschützen-Ego-Shooter quasi.
Gibt's da auch den Nachfolger Shakespeare?
Möpo lacht gar nicht so laut, wie ich es gehofft habe. Möpo hat gar nicht gelacht.
Aber was am gleichen Tag kam und uns allen wahrscheinlich viel besser gefällt oder gefallen hat, wir bleiben beim 31. August 1999. Der Grundstein für eine Serie, über die wir auch schon gesprochen haben, Tony Hawk's Pro Skater.
Mhm. Juhu. Da bin ich raus.
Bestes Spiel für die PS1, das es gibt. Nein, der zweite Teil ist eigentlich noch besser.
Ich wollte gerade sagen, der zweite Teil ist nämlich tatsächlich besser. Wir haben den ersten Teil sowas, also der hat ja einen richtig geilen Multiplayer eigentlich.
Der hat auch einen richtig geilen Soundtrack.
Nein, der zweite hat einen besseren Soundtrack.
Findest du?
Ja. Aber sowas von.
Ich weiß nicht.
Also der zweite Teil hat Lieder, die ich heute noch höre. Da ist einer meiner Lieblingssongs drauf.
Mhm.
Wir sprechen ja über HD und über 2 und über die ganze Reihe im entsprechenden Game Talk unter gametalk.fm/Tony Hawk's Pro Skater 2. Das war die Episode 38. Guckt doch mal da rein.
Hat wer von euch Resident Evil 3 Nemesis gespielt?
Ich habe das mal gespielt, aber...
Oh, wollen wir einfach den Release-Tag der...
Oh, der Dreamcast!
...überspringen?
Ja, nein, wollen wir eben nicht. Was machst du denn? Soul Calibur ist einer der besten Spiele, die jemals rausgekommen sind.
Ach ja, ein Prügelspiel.
Soul Calibur würde ich fast immer noch als Beispiel dafür bringen, was ein Grund ist, sich eine Konsole zu kaufen. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie von irgendeinem schlechten Video an einem Rechner hat mir mein Bruder ein Video gezeigt, das ist ja eine Nachfolge von Soul Blade. Und Soul Blade haben wir auf der PlayStation 1 schon gespielt. Da bin ich in sein Zimmer gekommen, der hat sich das Video angeguckt und hab so gedacht, hä, das ist doch Mitsurugi, aber das sieht ja voll krass aus, das ist ja fotorealistische Grafik. Was ist denn das? Ja, das ist der Nachfolger von Soul Blade. Wie bitte? Ein Kumpel von meinem Bruder ist damals mit einem japanischen Dreamcast zu uns nach Hause gekommen und dann hat der Soul Calibur eingelegt. Und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich nicht glauben konnte, was ich da gesehen habe. Das war völlig krass. Mümper, du hattest mit dem Dreamcast überhaupt keine Berührungspunkte. Kann das sein?
Es ist korrekt, ja. Es stand bei uns im Elektrofachgeschäft und da habe ich ein bisschen Sonic gespielt. Aber und wie hieß es? Ready to Rumble Boxing? Aber das war beides nicht so der Hit.
Ich ja leider auch nicht so wirklich. Ich habe mit Soul Calibur irgendwann später auf der 360 dann meine ersten Berührungen gehabt. Fand's aber ganz okay, so mal Tekken mit Waffen.
Das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel für mich. Kann man eigentlich auch noch relativ gut kriegen, wurde relativ oft produziert. Der Witz ist, dass das halt nicht nur einfach eine krasse Grafik hat, sondern es war halt auch wirklich richtig gut. Und das hatte auch einen ziemlich geilen Kampagnenmodus quasi. Aber naja, gut, wenn ihr das allen nicht gespielt habt. Ring out!
Sonic Adventure haben wir jetzt einfach auch mal hart übersprungen. 9. September. Wenn man Dreamcast erwähnt, dann denkt man ja eigentlich auch gleich an Sonic Adventure. Oder beziehungsweise einfach an Sonic, so muss ich es vielleicht sagen. Man denkt vielleicht eher noch an die 2D-Teile. Sonic Adventure war dann 3D. Ich weiß nicht, wie gut das aufgenommen wurde. Ich habe es nicht gespielt. Aber weil es ein großer Name ist, wollen wir den jetzt hier einfach nicht knallhart auslassen.
Ich glaube, Sonic Adventure 1 und 2 wurden ziemlich gut aufgenommen auch. Also ich habe nie einen Dreamcast besessen und kenne das dann nur aus Speedruns oder so. Aber ich glaube, dass die ziemlich gut gewesen sind auch. Vor allem für 3D-Sonic-Spiele, die ja oft eher nicht so gut sind.
Es ist nämlich lustig, dass das so diesen Ruf hat, weil ich habe in meiner Erinnerung halt noch Sonic Adventure und das kam ziemlich gut an und das sah natürlich auch damals ziemlich krass aus. Jetzt können wir von mir aus zu Resident Evil 3 springen.
Ja.
Ich habe das leider nie durchgespielt, weil ich fand diese Mechanik, dass dieser Nemesis, naja, er taucht ja nicht random auf, aber es gibt ja Stellen, wo der auftaucht und dann kann man sich entscheiden, kämpfst du gegen ihn oder rennst du weg? Und der Witz ist, ich glaube, man kann sogar beim ersten Durchlauf ganz am Anfang auch sagen, man kämpft gegen ihn und dann ist er eben unfassbar schwer. Und dann verliert er aber, glaube ich, irgendwelche krassen Sachen. Ich kann mich aber absolut nicht mehr dran erinnern, was das sonst noch für irgendwelche Auswirkungen gehabt hat. Weiß nicht, da hat Capcom irgendwie versucht, irgendwas anderes reinzubauen, aber der dritte Teil ist irgendwie so der Teil, wo jeder sagt, ja, der ist in Ordnung, der ist aber auch nicht wirklich scheiße, der ist aber auch nicht besonders toll.
Da würde man heute wohl nicht mehr gleich zugehen, wenn man an Resi denkt, nee. was man aber heute noch sehr gut spielen kann, dank einer relativ guten Steam-HD-Version, ist ein Spiel, das erst jüngst in einem Game Talk mit besprochen wurde. Es geht um eines, mit dem ich in meiner Kindheit viel Zeit verbracht habe. Die Rede ist von Age of Empires 2, The Age of Kings, kam am 30. September 1999. Natürlich
das
Thema
Hauptspiel.
Im 86. Game Talk, gametalk.fm/Age of Empires. Da reden wir über die ganze Reihe.
Ich hätte da ja fast auch gerne mit erzählt, aber jetzt kann ich es auch einfach hier erzählen. Den ersten Teil habe ich relativ viel gespielt, weil ich das mega interessant fand mit diesen Fische fangen, jagen. Und den zweiten Teil habe ich nur ein einziges Mal gespielt und fand den voll doof.
Was?
Ja, und zwar, pass auf, das ist wieder scheiß Umstände, weil wir haben eine LAN-Party gemacht und glaube ich zu viert oder fünft und dann haben die alle das schon gespielt und ich habe das zum allerersten Mal gespielt und ich war völlig überwältigt davon, wie viele verschiedene Völker es gibt. Und dann habe ich halt einfach irgendeins genommen und dann haben wir das gespielt und ich glaube, ich war nach 5 Minuten schon platt, weil ich halt es noch nie gespielt habe, den zweiten Teil, und habe versucht, mich da irgendwie reinzufinden, habe auch die falschen Einheiten gebaut und irgendwie ist es, glaube ich, so, dass jeder dieser Völker hat bestimmte Einheiten, die andere Völker nicht haben oder sonst irgendwas, und das wusste ich halt alles nicht und ich hatte keine Ahnung, was gegen was gut ist. Und das war meine einzige Erfahrung mit Age of Empires 2 und fand das seitdem voll scheiße. Aber es ist natürlich Schwachsinn, weil es ja. macht das Spiel ja nicht. Es ist ja kein schlechtes Spiel. Es
Nein.
war halt einfach eine scheiß Erfahrung.
Es ist auch in allen Belangen besser als Age of Empires.
Das kann ich halt leider nicht sagen. Es hat mich halt damals leider zu sehr frustriert.
Ja, das ist, also ich war in meinem Leben auf, keine Ahnung, so wenigen LANs, dass ich das an einer Hand abzählen kann. Bei Age of Empires 2 war immer das Spiel, was im Zweifelsfall bei allen funktioniert hat. Also egal, was wir spielen wollten, das ist ja, da kann sicherlich jeder solche Geschichten erzählen. Die Spiele haben immer bei irgendeinem nicht funktioniert und irgendeiner hatte irgendeinen Konflikt mit der Grafikkarte, was weiß ich was, oder irgendwelche Patches nicht. Und aus irgendeinem Grund ging immer irgendwas bei irgendwem nicht. Und am Ende haben wir einfach immer Age of Empires 2 gespielt, weil das lief halt bei jedem und immer. Und deswegen viel Liebe für Age of Empires 2.
Jetzt ist dann am 30. September noch ein komischer Nummerierungskonflikt entstanden. Wir haben zu Beginn des Jahres von Final Fantasy VIII geredet. Jetzt hier tolle JRPG-Truppe. Jetzt dürft ihr mir erklären, warum am 30. September Final Fantasy VI kam.
Ja, weil es der Tag ist, an dem die PlayStation 1-Version von Final Fantasy VI in Amerika erschienen ist.
Das ist quasi das erste Mal, dass in Amerika die korrekte Nummerierung von Final Fantasy aufgetreten ist, weil Final Fantasy VI ist in Amerika für Super Nintendo unter dem Namen Final Fantasy III rausgekommen. Und zwar liegt das daran, dass sie in Amerika, war es der vierte Teil oder irgendwie?
Der vierte war 2. Also Final Fantasy I ist Final Fantasy I und dann kamen Final Fantasy 2 und 3 in Amerika gar nicht. Und als Final Fantasy 4 kam, haben sie es in Amerika dann Final Fantasy 2 genannt. Und dann kam Final Fantasy 5 in Amerika wieder nicht. Und als Final Fantasy 6 dann rauskam, haben sie es Final Fantasy 3 genannt. Völlig logisch.
Ja, sie wollten damals versuchen, in Amerika weniger durcheinander zu stiften. Schlussendlich, haben sie durcheinander gestiftet.
Richtig.
Mehr zu diesem Spiel gibt's selbstverständlich auch im Game Talk in der Nummer 31, auch schon eine Weile her, aber heute noch schön. gametalk.fm/Final Fantasy VI, natürlich geschrieben mit VI, oder schon direkt bei dir in den Shownotes zu dieser Episode in deinem Podcatcher oder auch natürlich im Web wieder verlinkt, gametalk.fm/Spielejahr1999.
Jetzt hast du Crash Team Racing völlig unterschlagen. Das gilt als das beste Kart-Racing-Spiel aller Zeiten.
Nach Mario Kart.
Nein,
nach was?
Vor Mario Kart.
Echt?
Das schneiden
ja,
sich
klar.
Die Geister, glaube ich, auch dran. Das soll sehr geil sein, ja.
Sagt wer.
Kam jedenfalls auch am 30. September, logischerweise für die PlayStation. Und okay, was ist denn daran besser als an Mario Kart?
Ich weiß es auch nicht so genau. Ich habe es mal versucht zu spielen. Vor gar nicht allzu langer Zeit zum ersten Mal. Ist halt ein bisschen schwierig, weil es ein PlayStation 1-Spiel ist. Davon ist auch jetzt, glaube ich, ein Remake angekündigt worden.
Ja.
Von welchem Mario Kart gibt es denn sonst ein Remake?
Von Mario Kart 8.
Jedes neue Mario Kart ist ein Remake von Mario Kart.
Na.
Nee. Jedenfalls gilt Crash Team Racing in bestimmten
Also bestimmt, jetzt sind schon bestimmte Kreise.
Nein, es sind nicht bestimmt, aber man hört immer wieder.
Kreisen.
Man hört immer wieder, dass Crash Team Racing eigentlich das beste Kart Racing Game ist.
Im Kreis der Leute,
die Unrecht
haben. Das
Beste ist eigentlich Sonic Racing Transformed, aber das glaubt mir immer keiner.
Das Neue Sonic wird Riders. Lustigerweise auch für die Xbox One und die Switch erscheinen. Ist also dann keine reine Sony-Geschichte mehr.
Ja, ja, das hat man ja mit der Trilogie Remake schon gesehen.
Aber was war denn überhaupt am 30. September los? Weil dann kam ja auch noch Grand Theft Auto 2.
Grand Theft Auto 2 kam auch noch am selben Tag.
Das
ja,
war geil.
Krass.
Das letzte in 2D habe ich seinerzeit viel gespielt, war sehr lustig. Ich glaube, ich, glaub, ich habe die Story da nie weit gebracht. Ich habe einfach immer
nicht.
Nur Chaos
nee,
gestiftet.
Ich auch nicht. Ja.
Natürlich. Grand Theft Auto 2 ist das GTA, was ich am meisten gespielt habe.
Ist das das mit den drei Dingern, mit Yakuza und ja, Dings, und wo du die Gunst
genau.
von den anderen haben kannst?
Richtig,
genau.
Richtig. Top down.
Oh, das hat
so.
Mich irgendwie zu sehr genervt damals,
glaube
ich.
Das war mega geil.
Aber ich glaube, das war etwa der krasseste Genresprung, den ich persönlich erlebt habe, war von GTA 2 auf GTA 3. Das
ja,
war ja,
ja
für
ja.
mich ein umgedrehter Handschuh.
Ja, ja. Das weiß ich auch noch ganz genau. Das ist, ich würde fast sagen, dass GTA 3 auch mein Lieblings-GTA ist, weil es einfach so krass gewesen ist, wie das dann auf einmal alles funktioniert hat. Weil immer so, oh, guck mal, Driver hat voll die coole Grafik. Ja, aber bis, dass man da selber rumlaufen kann und Aber GTA 3 steht ja jetzt hier auch nicht zur Debatte.
Ja. Gehen wir in den Oktober, oder?
Da kommt gleich was, wo nur ich wahrscheinlich drüber reden kann. Cool.
Disciples?
Kenn ich nicht. Jet Force Gemini.
Was ist das denn?
Jet Force Gemini wäre auch wieder so ein Spiel, wo Andy was zu sagen kann. Ich nicht, entsprechend lasse ich es hier sein. Aber.
Da habe ich, glaube ich, auch in irgendeiner Game Talk-Folge schon mal von gehört.
Aber als beste Version der ersten Pokémon-Generation hat hier Pokémon Gelb eine kurze Erwähnung verdient. Wirklich nur kurz, weil wir die eigentlichen Grundspiele schon im 98er-Podcast besprochen haben. Und weil es zu Generation 1 auch einen Game Talk gibt. Das war die Nummer 21, gametalk.fm/Pokémon1. Tolles Spiel, kindheitsprägend und so weiter. War echt toll.
So. Hat jemand Rayman 2 gespielt?
Ja,
sonst
ich
muss ich was
immer gehasst.
Zu dem Spiel danach sagen.
Das hat quasi einen Hass zu Rayman bei mir ausgelöst. Ein Freund von mir hatte das, dann haben, war das immer mal wieder gespielt und es war irgendwie schwer und wir kamen nie so richtig weit. Wir konnten nicht so richtig speichern. Das brauchte für ein N64 auch das dumme Speicherpack, das A, niemand hatte oder bei allen schon voll war, weil es nur mega wenige Slots geboten hat. Entsprechend habe ich das in unangenehmer Erinnerung, wenn es vielleicht auch gut gewesen war. Ich weiß es nicht. Ich verbinde das einfach mit Frust.
Schlimm. Weil, da muss ich was zu dem Spiel danach sagen, zu Age of Wonders. Weiß ich nicht, ob das jemand kennt. Das ist im Endeffekt genau dasselbe wie Heroes of Might and Magic. Im Gegensatz dazu, dass ich das sau viel gespielt habe, als das rauskam auch. Also es ist auch so ein Fantasy-Taktik-Spiel, das deutlich schlechter aussieht, sogar lustigerweise, als, ich glaube, selbst Heroes 3. Aber auch wieder so eine Sache, das lief halt bei jedem auf dem Computer und das hatte einen Hotseat-Modus zur Not noch. Das heißt, das habe ich mit Freunden sau viel gespielt und wir fanden das mega, mega gut. Es hatte nur ein Problem, es hatte unglaublich viele Bugs und ist unglaublich oft abgestürzt, weswegen wir es immer Age of Windows genannt haben. Und ja, viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen.
Sehr schön.
Oh, ich glaube, wir hätten uns auch damals schon gut verstanden.
Mit Sicherheit. Oh, und dann am selben Tag ist Septerra Core rausgekommen. Krass. Kennt das jemand?
Nee.
Nein.
Das habe ich in so einer, Geheimtipp ist zu viel gesagt dafür, aber in so einer Folge von uns schon mal erwähnt. Das ist ein PC-Rollenspiel, das auch so einen auf JRPG macht, aber es ist von einem amerikanischen Entwickler, meine ich, und hat, glaube ich, eine heutzutage auch schwer zu ertragende Grafik, aber das fanden wir damals sehr, sehr cool. Das hatte auch irgendjemand auf so einer gratis Heft-CD oder so. Das ist halt auch so ein klassisches rundenbasiertes Spiel in so einer, aber mehr so Technik-Endzeit angehauchten Welt. Das fand ich damals sehr, sehr cool auch. Das gibt's mit Sicherheit auch noch auf irgendwelchen, auf GOG oder so. Das war cool.
Medal of Honor als nächstes.
Ja, hätte ich jetzt nämlich auch gesagt. Und das Interessante ist, dass das ein PlayStation 1-Spiel ist.
Medal of Honor 1 habe ich gar nicht mal viel gespielt, aber es muss hier erwähnt werden, weil es doch der Grundstein war für eine gar nicht mal so schlechte Serie, die mittlerweile leider wieder ausgestorben ist. Kam am 11. November.
Es war halt vor allen Dingen relativ krass, dass das ein Ego-Shooter ist, der nur für die PlayStation 1 rausgekommen ist. Das war schon irgendwie was Besonderes und war halt Zweiter Weltkrieg. Ich kann mich gerade gar nicht erinnern, ob das überhaupt, ich glaube, der erste Teil kam in Deutschland nie offiziell raus. Das ist einer von diesen Geschichten gewesen. Ich kann mich allerdings noch dran erinnern, wobei ich jetzt mir nicht sicher bin, ob das im ersten Teil auch schon so gewesen ist, dass es da Missionen gibt, in denen man nicht schießen muss, sondern man hat halt, man ist verkleidet als Offizier und man muss dann in manchen anderen Offizieren seinen Ausweis zeigen und dann hat man, das fand ich irgendwie lustig. Und ich glaube, Medal of Honor Frontline, das müsste der dritte Teil sein, der für die PS2 rausgekommen ist, der hatte das erste Mal diese D-Day Landing Scene. Und kurz davor ist ja auch Saving Private Ryan rausgekommen und dann hat das diese Welle an Zweiter Weltkriegs-Shooter losgetreten, die ja, ich während diese Welle lief einfach unerträglich fand. Und ein Zweiter Weltkriegs-Shooter nach dem nächsten rausgekommen ist, deswegen auch meine zutiefste Abneigung bis heute zu Call of Duty und überhaupt. Und jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen, jetzt kommt's wieder, also
Naja, jetzt ist gerade Erster Weltkrieg trendy und als nächster kommt dann der Zweite wieder.
Naja, ist halt wichtig, weil das sehr viel losgetreten hat und das ist der Grundstein für viele.
Passt aber doch auch zum politischen Klima zurzeit, dass der Zweite Weltkrieg wiederkommt.
Ja, irgendwie schon.
Grunz.
Oh je.
Grunz.
Die JRPG-Profis hier müssen jetzt aber noch was zu Chrono Cross sagen, das am 18. November kam, zumindest in Japan.
Zu Chrono Cross kann ich leider gar nichts sagen, weil das halt auch nie in Europa erschienen ist und ich das nie gespielt habe. Und wir wissen natürlich, dass es der inoffizielle geistige Nachfolger von Chrono Trigger ist.
Ja, es ist sogar das richtige Sequel angeblich.
Ja, ja.
Ja, ja.
Schon das Logo ist ja wieder sehr nah dran und so.
Ja, aber es ist halt von komplett anderen Leuten. Das ist nämlich so der Witz, weil Chrono Trigger ist ja von der Crème de la Crème der JRPG-Leute. Akira Toriyama hat Design gemacht und was weiß ich, alle haben da krassen Sachen. Und jetzt bei Chrono Cross.
Jetzt hast du die Crème de la Crème der JRPG-Leute angesprochen und erwähnst Akira Toriyama. Also nichts
ja,
gegen Dragon Ball hat mich ja geprägt.
Was soll ich denn machen,
so,
wenn die da hier, wie heißt er denn? Yoshinio Kitase.
Genau.
Genau, das ist er doch. Und genau, Designer Hironobu Sakaguchi. Hier, lass mich doch auch erstmal hier die richtige Seite finden, verdammt nochmal. So.
Das ist doch viel eher.
Und genau, Yuji Horii. Also, wer ist was? Hier, Yoshinori Kitase ist krasser Final Fantasy Typ. Der hat eigentlich an allen Final Fantasies mitgearbeitet, die super geil sind. Hironobu Sakaguchi hat Final Fantasy erfunden. Dann haben wir hier einer der Writer von Chrono Trigger ist Yuji Horii. Das ist der Dragon Quest Erfinder.
Genau.
Deswegen Crème de la Crème eben. So.
Richtig. Der Soundtrack ist auch von dem Final Fantasy Komponisten.
Genau. Ist auch von Nobuo Uematsu. So. Also Crème de la Crème eben. Und bei Chrono Cross waren die alle nicht mehr dabei. Jetzt ist das Ding auch nur in Amerika erschienen. Es sieht ganz interessant aus. Es soll wohl auch okay sein. Wir können aber nichts dazu sagen, außer dass es der Chrono Trigger Nachfolger ist und aber eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Also generell hat der scheinbar nicht so hohe Wellen geschlagen, obwohl er sich wohl relativ gut verkauft hat. Das liegt wohl einfach nur daran, dass es der Chrono Trigger Nachfolger ist. Wenn heute ein Spiel rauskommen würde, was heißt Chrono Trigger 3, dann würde sich das auch mega krass verkaufen, auch wenn es super scheiße ist.
Wow.
Dieses Franchise hat halt so eine Zugkraft, das ist, aber wie gesagt, wir können hier keine qualitative Aussage drüber treffen.
Leider nicht. Davon haben wir viel geredet.
Drei Tage später kam dann aber ein Spiel, über das ich einiges sagen könnte, würde aber ein bisschen ausufern. Ich plane da wohl besser auch eine eigene Game Talk-Episode dazu. Es ist ein Japan-Release, trotzdem nehmen wir es jetzt hier rein. Die vielleicht besten Pokémon-Spiele, die es je gab, Generation 2. Pokémon Gold and Silver war super.
Ja.
Yep.
Keine Ahnung.
War eins in einfach alles besser und größer und auch ein bisschen Farbe jetzt und einfach alles toll. Einfach so eine richtig gute Fortsetzung.
Ja, das stimmt. Das beschreibst du, glaube ich, sehr am besten, ja.
Das habe ich auch gesuchtet von oben nach unten, aber ich habe es selber nicht mal besessen. Ich glaube, ich habe mir das immer ewig irgendwie von einem Freund ausgeliehen.
Kann jemand was zu Donkey Kong 64 sagen? Ich habe gehört, das soll voll doof sein.
Das ist ziemlich cool. Langsam vermisse ich ein bisschen den Andy hier drin, muss ich schon ganz offen zugeben. Ich
musste hättest du besser
mal
den Andy eingeladen.
Cut machen, anstatt wir sonst zu viele Leute gewesen wären. aber auch dazu hätte er ein bisschen was sagen können. Ich hab's gespielt, nie durchgeschafft, irgendwann habe ich es dann liegen lassen. Ist aber ein 3D Donkey Kong in einer teilweise recht offenen Welt, ich sag's jetzt mal so, für N64-Verhältnisse. War ziemlich cool, hatte sogar auch noch einen witzigen Splitscreen-Multiplayer, so ein bisschen GoldenEye für Leute, die keine bösen Spiele spielen dürfen. Also ich kann nichts Schlechtes über dieses Spiel sagen, ganz ehrlich.
Hat das nicht irgendwie das Problem, dass es so eine unfassbar nervige Charakterwechselmechanik hatte, um irgendwelche Bananen einzusammeln und das einfach nur genervt hat?
Ja, ein bisschen nervig war es schon, aber war auch ganz okay, weil jeder hatte wieder eigene Mechaniken und so, hat ein bisschen Abwechslung reingebracht. Plus man bekam das Expansion Pack dazu, das war dabei, die RAM-Erweiterung fürs N64. Hm. Und ich glaube, deshalb haben die finanziell ziemlich nach hinten gemacht mit dem Spiel, weil die in jeder Packung noch so ein Ding beilegen mussten.
Aber es hat nicht mehr gekostet dadurch, oder?
Das Spiel selber nicht, dass ich wüsste. Nee, das war einfach normal teuer. Die waren ja alle mega teuer damals.
Ja, ja, das stimmt, die waren alle sehr
Welche
teuer.
Spiele haben denn diese RAM-Erweiterung überhaupt benötigt?
Perfect Dark und Majora's Mask auch auf jeden Fall.
Stimmt. Na okay, das sind aber auch gute Sachen. Dafür hätte es sich dann schon gelohnt. Ich will was zu Ultima 9 Ascension sagen.
Oh, sehr schön. Ich habe gehofft, dass es irgendwer erwähnt. Ich habe es zwar nicht gespielt, aber der Vollständigkeit halber, finde ich, sollte man den letzten Ultima-Teil hier auch erwähnen.
Ja, das ist der letzte Ultima-Teil, der jemals rausgekommen ist. Und zwar ist das auch ein Spiel in komplett 3D. Und das war, meine ich, auch einer der ersten PC-RPGs, die so in komplett 3D gemacht wurden. Und ich kann mich noch dran erinnern, ich glaube schon, Morrowind ist
ja,
immer.
Morrowind ist aus diesem Jahrtausend.
Weil das hat halt mein Bruder gespielt und ich kann mich noch dran erinnern, wie er gesagt hat, ey, du kannst in dem Spiel alles aufnehmen und wieder irgendwo hin tun. Also das waren halt irgendwie so Kleinigkeiten, die halt total krass gewesen sind und wir fanden diese Grafik damals auch total unfassbar. Problem ist nur, dass das unfassbar verbuggt gewesen ist anscheinend. Ich weiß auch gar nicht, ob mein Bruder das jemals durchgespielt hat. Ich habe da aber allerdings mit sehr großen Augen immer zugeguckt, weil ich das unfassbar faszinierend fand, was man da alles machen konnte. Und ich finde, dass das einer der allercoolsten Cover hat, die es irgendwie gibt. Und mein Bruder hat halt diesen großen Karton und das ist halt wirklich aufgemacht wie so ein Buch. Und an der Seite siehst du auch diese Fake-Seiten. Also es ist total geil gemacht.
Waren die Ultima-Spiele aber immer.
Das ist eigentlich schade, weil schlussendlich hat es dann eben auch sehr gefloppt. Aber das hat so viel Potenzial irgendwie. Also vielleicht sehe ich es jetzt auch durch die falschen Augen, aber ich war der Meinung, dass es relativ viel Potenzial gehabt hat. Aber wir sehen hier wieder Publisher Electronic Arts, die haben wahrscheinlich wieder mit der Peitsche hinten dran gestanden.
Ja, haben sie.
Und gesagt, hey, ihr müsst releasen und.
Ja, wirklich.
Ja.
Genau so. Es ist ein blödes Klischee, aber soweit ich mich erinnere an die Geschichte, genau so ist es.
Oh je.
Electronic Arts peitscht wieder, weil ich glaube, man hat dann auch sonst wieder nichts mehr von dem Entwickler. Ich muss mal schnell gucken, ich weiß nicht, ob man von dem Entwickler jemals wieder was gehört hat. Origin Systems?
Ja, die von Richard Garriott, natürlich. Die haben noch einiges gemacht, aber das gehen wir jetzt hier nicht alles durch.
Ach so, die haben auch Wing Commander gemacht.
Ja, das ist ein ziemlich krasses Studio mal gewesen auch.
Ja, es ist wieder so krass, wie Electronic Arts alles kaputt peitscht.
Ihren dreckigen Händen beschmutzt.
Die Geschichte von Electronic Arts, wie sie alles tot peitschen, ist jetzt schon 20 Jahre alt. Das ist
älter wahrscheinlich.
Oder noch älter. Das ist, das gibt's einfach nicht.
Dann kommt ein Spiel, über das wir eben schon geredet haben.
Ja, wir haben es angesprochen. Es scheint mir jetzt langsam, als wäre 1999 der Startschuss für die Online-PC-Shooter gewesen.
Achso, ich dachte, wir sprechen erst noch über den besten Kartracer. Nein, es war ein Witz. South Park Rally ist
South Park
so
Rally,
gewesen.
Ach so.
Hab ich mal gespielt, war gar nicht so dumm. Trotzdem wollte ich jetzt eigentlich über Unreal Tournament reden. Kam am 30. November, ist eine Serie, die heute auch noch jeder kennt. Ist dann auch wieder irgendwo in der Versenkung verschwunden, soll jetzt als Free-to-Play in Nicht-Böse neu aufgelegt werden. Somit, hey, kannst es testen und dein Feedback geben. Und das heißt doch mal genau gleich, es heißt wieder Unreal Tournament, irgendwie ohne Zahl, ohne Nummer.
Interessant.
Arena-Shooter, wirklich Arena-Shooter, ein bisschen anders als Counter-Strike. War eine Riesengeschichte damals. Ich habe dann allerdings erst Unreal Tournament 3, glaube ich, später irgendwann mal gespielt. Fand's ganz witzig, war mir dann aber zu schnell. Ich war dann zu schlecht.
Waren nicht alle Nachfolger nach Unreal Tournament eigentlich eher nicht mehr so cool und man hat eigentlich auf allen LAN-Partys immer nur Unreal Tournament 1 gespielt, weil das auch so ein Ding ist, was auf allen, bei allen halt lief?
Nee, ich glaube, die späteren waren da auch noch recht beliebt. Also ich meinte, Unreal Tournament von 2004 sei auch noch eine ganz große Nummer gewesen da.
Ja, stimmt, das 2004 war auch sehr beliebt, aber also ich mache auch immer noch einmal im Jahr eine große LAN-Party, also eine große LAN-Party mit 10 Leuten oder so. Und da spielen wir aber halt auch immer nur das Unreal Tournament Classic, also das ganz alte. Das gibt's auch mittlerweile bei GOG.com für kleines Geld. Das heißt, es ist auch dann endlich mal ein sauberer Installer, wo nicht halt irgendwie Viren und allen Kram von 10 Jahren mitgeschleppt sind. Gut, mittlerweile 20 Jahren, aber ja, es ist auch heute immer noch sehr spaßig.
Headshot!
Ja, und apropos Multiplayer-Arena-Shooter, dann ist eigentlich lustig, dass nur ein paar Tage später dann Quake 3 Arena rausgekommen ist.
Und das auch noch Arena heißt.
Natürlich, wow.
Am 2. Dezember kam das zum neuesten Quake-Spiel, gibt es auch einen Game Talk, zumindest zur Beta dazu. Das haben sie jetzt auch wieder versucht, wieder zu beleben. Da wird also versucht, die Arena-Shooter wieder ein bisschen zu pushen. Für die alten Fans funktioniert offenbar nicht so mega gut, aber egal. Auch Quake hatte seine Online-Wurzeln offenbar da im Jahr 1999.
Also ich glaube, Quake 3 kam sogar auch nochmal, genau, das kam auch nochmal für die PS2 raus und kam Unreal Tournament auch nochmal? Ja, kam auch nochmal für die PS2 raus. Die waren aber beide ziemlich schlechte Versionen. Aber es ist irgendwie wieder total verrückt, dass da so kurz aufeinander so die zwei großen Namen von diesem Genre rausgekommen sind.
Ja, innerhalb von 3 Tagen, das ist echt Wahnsinn eigentlich.
Als hätten sie es, also irgendwie finde ich das so schräg, dass das, also das würde heute halt keiner mehr machen. Nee. Ja? Du würdest nicht 3 Tage später deinen größten Konkurrenten ins Rennen schicken. Das ist halt einfach Schwachsinn.
Ja.
Das ist irgendwie total verrückt. Dass das
wusste man aber seinerzeit wahrscheinlich noch nicht so.
Ja, gut, ich meine, Unreal Tournament war ja der erste und Unreal war ja eher so ein, ich sag mal, Story-Shooter. Und ja, also die wussten da ja noch nicht so genau, dass das halt so krass werden wird wahrscheinlich. Aber
ja,
trotzdem.
Kann sein, ja.
Kurz nach Arena oder Quake 3 Arena kam hier, sie steht hier Gran Turismo 2.
Ja.
Ich glaube, ich habe mir das mal gekauft.
Das hatte doch jeder, der eine PlayStation hatte, nur schon wegen der Grafik.
Das hatte man, weil man an der Disc schrubben konnte und dann hat die nach Asphalt gerochen.
Was?
Ja, doch, wirklich. Das ist kein Scherz.
Nur bei der oder bei allen?
Also bei Gran Turismo 2 war, glaube ich, das war sogar auf 2 Discs.
Ja, ich glaube auch.
Und auf einer konntest du so dran reiben und dann sollte das nach Asphalt riechen.
War bestimmt so ein Gimmick.
Ohne Scheiß, guck nach. Das ist jetzt kein Scherz. Ich denke mir das nicht aus. Nee, doch, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja. Ich habe das natürlich noch in Erinnerung, weil Autos in toller Grafik, das musste man einfach haben. Es war mir aber viel zu simulationslastig. Ich habe mich da irgendwie durchgekämpft und Geld gesammelt, um dann mein Auto ein bisschen aufzubessern und das war es dann schon. Ich war mehr so der Fun-Racer-Spieler. Die ganze Gran Turismo-Serie ist mir bis heute zu realistisch. Das macht mir keinen Spaß.
Ja, genau so ging's mir auch. Ich habe mir das eben auch damals gekauft, weil Gran Turismo 1 war dann schon, oh, das ist alles mega krass und oh, in Gran Turismo 2 gibt's 4-mal so viele Autos oder so. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich das nicht mehr habe. Es kann sein, dass ich das an irgendjemand geschenkt habe. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Aber das ist halt auch einfach nicht mein Fall, weil mit diesem, du musst erst diese Fahrlizenzen machen,
das war so
dann musst du diese Gammelrennen fahren, damit du dir ein besseres Auto kaufen kannst. Dann kannst du das auftunen. Ich habe damals schon nicht verstanden, was überhaupt macht oder was man da überhaupt auftunet und dann irgendwas so, ja gut, Autos interessieren mich halt eh gar nicht.
Das ist aber, glaube ich, der Knackpunkt. Ich glaube, für Leute, die sich für Autos interessieren, war das damals schon mega geil. Ich habe auch das erste nur gespielt, weil es war eine Grafikdemo ja quasi für die PlayStation 1 und der Grund auch, sich einen DualShock Analog Controller zu kaufen, weil nur damit konnte man die richtig fahren und dann hat auch alles geruckelt und ja, aber ja, Rennspiele, ne.
Der Original PlayStation 1 Controller hatte ja auch keine Rumble-Funktion.
Nein.
Und keine Sticks.
Richtig.
Die braucht man auch nicht, auf für PlayStation 1 Spiele.
Für die meisten schon. Egal, das ist was anderes. Viel wichtiger, direkt am Tag danach ist das beste Spiel der Baldur's Gate 1 Engine rausgekommen, nämlich Planescape Torment. Ich weiß nicht, ob ich es unbedingt als bestes PC oder westliches Rollenspiel bezeichnen wollte oder würde, aber es ist auf jeden Fall eins der besten, behaupte ich jetzt mal.
Habe ich auch in meiner GOG-Bibliothek irgendwann mal günstig gekauft.
Noch bevor du Baldur's Gate oder so spielst, spiel einfach Planescape Torment.
Das ist besser? Okay.
Ja, absolut.
Ja.
Dann hole ich das nach, okay.
In allen Belangen.
Hast du es schon oder ist es in deiner Wunschliste?
Ich hab's.
Okay, weil ich hab's mir nämlich gekauft und ich glaube, einen Monat später wurde diese Enhanced Edition angekündigt und dann war ich schon wieder so demotiviert, dass ich keine Lust hatte, das zu spielen. Und ich wollte es mir nicht nochmal kaufen. Aber ja, da hört man immer wieder, das soll das Beste sein. Ich weiß es halt leider nicht. Ich hab's leider nie gespielt. Also ich hab's nie wirklich gespielt.
Ich hab's als Enhanced Edition und werde mir das dann irgendwann mal zu Gemüte führen.
Absolut. Stell dich halt auch viel Lesen ein. Das ist halt quasi...
Genau. Also der Punkt ist, wenn du da kämpfen musst, hast du was falsch gemacht.
Richtig.
So
sagt
und man. Am besten auf Charme, Charisma und irgendwie sowas skillen.
Klingt da richtig lustig.
Es ist wirklich, es ist halt wie ein Fantasy-Roman halt quasi.
Es ist halt ein Rollenspiel.
Ja, aber einen sehr, sehr guten Fantasy-Roman. Okay. Das ist halt wirklich super. Möpo, hast du das nicht neulich irgendwann mal angefangen oder so?
Ich wollte es anfangen. Ich habe mir auch die Enhanced Edition auf dem Handy geholt, aber war dann vom Charaktererstellbildschirm schon total überwältigt.
Naja, so schlimm.
Und hab's dann erstmal ein bisschen aufgeschoben.
Irgendwann gibt's dann hier mal Game Talk zu Planescape Torment mit dem Möbrohr, dem federführenden Marc und mir dann.
Irgendwann.
Ja, ich will's ja dann auch noch spielen.
Gut, also Stefan auch.
Also wenn ihr das jetzt ankündigt, wenn wir jetzt ausmachen, dass wir in einem Jahr auch über Planescape Torment reden, dann kriege ich es wahrscheinlich auch hin, das durchzuspielen.
Ja, dann möchte ich es ja auch nochmal spielen.
Aber ist das nicht sogar gar nicht so lang?
Ja, mit Online-Guide geht's sicher zackig, wenn man da nicht kämpfen muss. Dann weiß man, wie man das Zeug skillt und dann kommt man durch alle Dialoge durch.
Also im Vergleich zu Baldur's Gate 1 oder 2 ist das eher schlank, aber...
Ja, geht so, hat so seine wahrscheinlich 35 Stunden oder so. Geht eigentlich. Also ich meine, als Ausblick würde ich das jetzt mal tatsächlich vorschlagen, dass wir das machen.
Ja.
Dann müssen wir es aber auch machen. Eigentlich müssen wir es auch jetzt schon machen, weil jetzt haben wir es angekündigt. Quasi.
Mehr dazu dann zum Beispiel bei Twitter/GameTalkFM oder GameTalk.fm/Twitter und das Ganze natürlich auch bei Facebook. Da wird immer mal wieder solche Sachen announced. Lohnt sich also dem GameTalk unter anderem dafür zu folgen. Jetzt werden wir schon fast am Ende des Jahres. Am 17. Dezember kam noch Mario Party 2 schon, aber zumindest in Japan. Wir haben ja schon zu Mario Party 1 zwei, drei Worte verloren. Ich glaube, das kann man auch ziemlich auf Mario Party 2 übersetzen. Oder Möpo, müsste man da was Wichtiges anfügen?
Das ist eigentlich auch wieder ein sehr gutes Beispiel für eine sehr gute Fortsetzung im Grunde. Also klar, irgendwie nicht storymäßig oder so, aber es ist halt ähnlich wie bei Pokémon, wie der erste Teil nur in besser. Weil beim ersten Teil gab es ja diese berühmten Spiele, die den Analogstick missbraucht haben und die Handfläche des Spielers. Und sowas zum Beispiel gibt es beim zweiten Teil dann gar nicht mehr.
Da haben sich, glaube ich, zu viele Eltern beklagt, deshalb mussten sie das dann rausnehmen.
Ja, wahrscheinlich irgendwie so, aber es war halt auch weder für Hardware noch für die Hände gut, deswegen, ja, also Mario Party 2 ist auch bisher immer noch mein liebster Teil.
Harvest Moon 64 will ich jetzt auslassen, weil das offenbar eine Vergewaltigung des Originalspiels war, da ging es dann schon los. Aber Shenmue... Der erste Teil muss hier erwähnt werden, kam am 29. Dezember in Japan, bisschen später dann zu uns.
Also ich weiß, dass Shenmue auf meiner Liste, ich hatte ja einen Dreamcast und ich wollte das unbedingt haben, aber dann kam irgendwann der Zeitpunkt, wo es hieß, Boop, entweder hast du einen Dreamcast oder eine PlayStation 2 und da war Shenmue noch nicht draußen. Da ich aber unbedingt eine PlayStation 2 haben wollte, habe ich mich damals tatsächlich von meinem Dreamcast getrennt. Rückblickend war das eine schlechte Entscheidung. Ich hätte vielleicht irgendeinen Deal aushandeln müssen, dass ich ihn doch behalten kann. Hab mir dann mal wieder einen besorgt, weil ich der Meinung bin, dass der Dreamcast eine der allerkrassesten Konsolen ist, die rausgekommen ist und auch mindestens eine der unterschätzten Konsolen und einfach mega interessant. Gleichzeitig, und das will ich auch noch sagen, Zombie Revenge steht hier als letztes auf dieser Liste.
Warte, ich bin noch gar nicht fertig.
Jedenfalls ist es super lustig. Jetzt kannst du weiter mit Shenmue reden.
Zu Shenmue gibt's passenderweise einen eigenen Game Talk. Das war die 80 mit dem lieben Steffen. GameTalk.fm/Shenmue Remaster. Und das deutet auch schon an, dass es da eine relativ gute Remastered Collection gibt. kam am 21. August 2018. Da ist Teil 1 und 2 drin. Kann man sehr schön spielen. Wer mehr dazu hören will, der kann das tun in der 80. Ausgabe des Game Talk Podcasts.
Puh, war es das etwa schon?
Das war's jetzt. Jetzt ist die Liste vorbei.
Ging ja schnell.
Also anscheinend wurde die PlayStation 2 auch in diesem Jahr angekündigt, was natürlich eine sehr gute Sache ist. Ja.
Jetzt vielleicht noch ein kurzer Gesamtüberblick, einfach aus dem Bauch raus. Was sagt ihr? Eigentlich ja, um hier kurz anzufangen, doch gar nicht so ein schlechtes Jahr, wenn wir jetzt hier die Liste nochmal durchscrollen und gucken, worüber haben wir geredet. Da kamen doch schon einige gute Titel raus.
Ja, das ist genau der Punkt, weil ich bin der Meinung, 1998 kamen extrem viele Sachen raus, die quasi den Grundstein und auch generell einfach wichtig gewesen sind für die ganze Industrie und alles, die sehr viel nochmal neu und verändert haben. Sowas wie Half-Life und Ocarina of Time. Das sind halt einfach unfassbar krasse Dinge. 99 sind halt sehr viele sehr gute Sachen rausgekommen. Da ist jetzt aber nichts dabei, was jetzt nochmal irgendwas extrem neu erfunden hat. Aber die Dichte an extrem guten Spielen ist natürlich verdammt hoch.
Wenn ich die Stunden zählen würde an gespielten Spielen 1998 versus 99, dann würde 99 bei mir doch klar überwiegen.
Ja, das ist bei mir wahrscheinlich genauso. Wie so oft sind die Dinge, die grundlegend für irgendwas sind, sind ja nicht automatisch die bekanntesten. Ich meine jetzt, gut, bei Ocarina of Time wahrscheinlich schon, aber ja.
Also ich habe jetzt die 98er-Liste jetzt natürlich nicht mehr komplett im Kopf, aber ich meine, dass ich da irgendwie mehr beeindruckt war und öfter gedacht habe, was, das ist alles 1998.
Ja, genau.
Also es sind hier, also jetzt auch 99 sind super viele gute Spiele dabei und auch viele, wie wir schon gesagt haben, die da irgendwelche Serien begründet haben und so, die es auch heute noch gibt. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen hat mich das Jahr davor, 1998, irgendwie mehr, ist mir mehr im Gedächtnis geblieben, hat mich mehr beeindruckt, die Auswahl und die Liste, als dieses jetzt.
Ja, ich sehe das ganz ähnlich. Wobei ich schon sagen muss, dass ich überrascht bin, dass Quake 3, Unreal Tournament und Counter-Strike alle aus dem gleichen Jahr sind. Also das hatte ich vorher auch nicht so auf dem Schirm.
Das ist krass, ja.
Das ist schon für Shooter war das schon ein gutes Jahr.
Absolut, ja.
Und für Pokémon.
Für Pokémon auch für wieder, Pokémon, wobei ja, da stimmt. Natürlich auch 98 federführend war. Aber 99 mit Stadium Generation 2 und Snap eigentlich noch krasser.
Ja, stimmt.
Und Pinball, ja, okay, wen es interessiert.
Das haben wir ganz vergessen, wie könnt ihr nur?
Ja. Beides Pinball, das war ganz witzig, das Cartridge hatte einen Rumble-Motor drin. Dann hat wirklich der Gameboy vibriert, wenn du Pinball gespielt hast.
Cool. Ja, damit würde ich sagen, ist dieser Game Talk schon lange genug. Entsprechend Zeit, hier den Deckel drauf zu machen. Wenn du noch Anmerkungen hast oder vor allen Dingen noch besser eigene Erinnerungen an dein Spielejahr 1999, dann teile uns die mit. gametalk.fm/kontakt. Da findest du eine Mailadresse, Twitter-Account, Facebook-Account und so weiter. Das alles auch schon direkt bei dir im Podcatcher in der Beschreibung ganz unten. Würde mich freuen, deine Geschichte zu hören oder sonst gerne auch für alle dann lesbar als Comment unterhalb der Episode auf der Webseite. Webseite ist auch schon das Stichwort gametalk.fm. Da findest du nicht nur mehr Podcasts, sondern auch mehr Infos zu diesem Podcast und einen hübschen Abo-Button. Wenn du den klicken würdest, bekommst du die nächsten Episoden alle auch kostenlos auf dein Gerät. Würde mich sehr freuen, dich als neuen regelmäßigen Zuhörer oder Zuhörerin hier im Game Talk begrüßen zu dürfen. Dann bedanke ich mich natürlich wie immer hinten raus bei meinen tollen Gästen, allen voran dem Stefan mal wieder für die tolle Idee und dem Marc und dem lieben Möpor für die Verstärkung hier im 88. Game Talk.
Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
Gerne wieder, danke.
Gerne wieder.
Dann danke ich natürlich auch dir da draußen fürs Zuhören. Wie schon gesagt, würde mich freuen, wenn du beim nächsten Game Talk dann auch wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir wie immer viel Spaß beim Spielen. Vielleicht sogar mit einigen Spielen aus dem Jahr 1999. Tschüss!
Tschüss!
Ciao!
Tschüss!
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk.fm. Till next time!